geh raus ins Leben, lebe das Leben, liebe das Leben, liebe die Menschen, bleib neugierig, bleib wissbegierig, bisschen vorsichtiger vielleicht und vor allen Dingen steh immer wieder auf und nimm die anderen nicht immer so ernst und vor allen Dingen nimm dich nicht immer so ernst.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Road to Glory. Mein heutiger Gast ist Michaela Schaffrath, eine Frau, die sich in den vergangenen Jahrzehnten beruflich immer wieder neu erfunden hat. Sie war Kinderkrankenschwester, Erotikstar und arbeitet inzwischen seit mehr als 20 Jahren als Schauspielerin, Moderatorin und Synchronsprecherin. Vor allem auf deutschen Theaterbühnen ist Michaela heute erfolgreich unterwegs. In diesem Jahr sogar mit gleich drei Produktionen: Der Mönch mit der Klatsche, Das perfekte Geheimnis und Jedermann. Seit 2021 ist sie zudem auch eine erfolgreiche Unternehmerin. Ihren eigenen Eierlikör, Michaela Schaffraths Eierei, ist inzwischen in drei verschiedenen Geschmacksrichtungen zu haben. Wir sprechen über Wiedergeburt, Bühnenblackouts, die Schattenseiten des Prominentseins, Seelenpflege, ihr großes Pflegeherz, ihre Zeit als Kinderkrankenschwester und Erotikstar und die Übersexualisierung der Gesellschaft. Michaela hat mir verraten, warum sie regelmäßig Wünsche an das Universum schickt, es für sie im Leben definitiv so etwas wie Vorherbestimmung gibt, wieso sie ein Angebot der TV-Show Die Höhle der Löwen ausgeschlagen hat und wie sie es nach diversen Rückschlägen immer wieder geschafft hat, aufzustehen und kraftvoll weiterzugehen. Doch bevor es losgeht, noch eine kurze Bitte in eigener Sache. Dir gefällt mein Podcast? Dann freue ich mich riesig, wenn du mir auf Apple oder Spotify eine gute Bewertung gibst und meine Show abonnierst. Du hast Wünsche und Anregungen für zukünftige Gäste? Dann schicke mir bitte deine Ideen entweder durch die Kommentarfunktion auf Apple oder unter mail@alexander-nebe.com. Ich freue mich auf mehr Interaktion mit dir. Und jetzt wünsche ich dir gute und inspirierende Unterhaltung mit Michaela Schaffrath.
Du hörst Road to Glory. Als Journalist mit 20-jähriger Berufserfahrung hat Alexander Nebe hunderte von Interviews mit nationalen und internationalen Stars geführt. Unter der Überschrift Deine persönliche Erfolgsstory spricht er hier in seinem Podcast mit inspirierenden Prominenten über Erfolg, prägende Wendepunkte und Lebensweisheiten. Gute Unterhaltung mit einer neuen Folge von Road to Glory mit Alexander Nebe.
Herzlich willkommen bei Road to Glory, Michaela.
Hallo Alex, danke für die Einladung.
Sehr gerne.
Schön, dass es endlich geklappt hat, ne? Wir waren ja schon länger in der Planung.
Was lange währt, wird heute endlich gut.
Ja.
Wann bist du heute Morgen aufgestanden?
Heute Morgen bin ich um 10 aufgestanden. Ist ein bisschen später geworden.
I love it.
Ja, me too. Nein, aber man muss ja echt sagen, ich habe ja sowieso einen ganz anderen Rhythmus. Ganz anderen Rhythmus als den, den ich damals als Kinderkrankenschwester hatte, weil da war ja Schichtarbeit angesagt und auch oft morgens um 6 schon auf der Station sein. Ich weiß gar nicht, wie ich das jemals geschafft habe, aber ich habe es geschafft. Aber mein ganzes Leben hat sich ja total verändert. Ne? Also alles hat sich mehr so nach hinten verschoben. Mein Mann und ich, wir sind halt beide so, ja, Eulen, würde ich sagen.
Die Nightbirds,
genau. Ja. Und vor 12 oder 1 Uhr geht das Licht halt nicht aus zu Hause. Oder auch, wir sind ja im Moment hier in Hamburg. Und dafür schlafe ich halt ein bisschen länger. Ich habe nicht unbedingt mehr Stunden Schlaf, aber ich sag mal so meine 8 bis 9 Stunden brauche ich schon.
Also das ist dein Soll und wenn du die nicht erreichst, kannst du eine grumpy Lady werden? Oder bist du da relativ sportlich und nimmst das dann einfach mit Grandezza, wenn du richtig mies geschlafen hast und übernächtigt bist?
Ja, Grandezza ist auch schön, ne? Ist auch schön gesagt. Das merke ich mir, das werde ich irgendwann nochmal verwenden.
Mit Grandezza, überspielt sie ihre schlechte Laune.
Naja, meine schlechte Laune lasse ich also dann nicht an anderen aus. Es ist auch keine schlechte Laune, es ist einfach nur, dass mein Kreislauf noch nicht da ist, wo er sein sollte. Weißt du, ich habe einen ziemlich niedrigen Blutdruck und ich brauche dann ungefähr eine Stunde, um an dem Planeten anzukommen. Ja, ne? Das heißt... Käffchen erstmal, Frühstück und so langsam ankommen auf dem Planeten und dann bin ich wieder voll da.
Apropos Frühstück, was gibt's denn bei dir so im Schnitt morgens oder was hast du heute präzise gefragt? Du warst ja jetzt nicht zu Hause, sondern logischerweise Hotel, weil du ja auch gestern bei der NDR Talkshow warst. Mhm. Was gab's denn heute bei dir zum Frühstück?
Ich bin da eigentlich relativ emotionslos, sage ich mal.
Hauptsache was zu essen,
Also ich liege lieber, also beim Frühstück mache ich jetzt nicht so ein Tamtam, eher beim Abendessen, was gleichzeitig Mittagessen ist bei uns sozusagen. Ja. Ja, also wir essen so 3-mal am Tag, zweimal, dreimal ist schon Luxus. Da kommt vielleicht mal an einem schönen Nachmittag ein Kaffee und noch ein Stückchen Kuchen dazu. Aber heute Morgen gab es ein ganz normales, tolles Brot mit Käse, Tomaten, Kaffee,
aber eher deftig, Joghurt. Also deftig ist das
ich
falsche Wort, aber nicht
Frühstücker.
Jetzt Marmelade, Honig, sowas.
Nee, gar nicht. Also ich bin der herzhafte Frühstücker. Sonntags gönne ich mir vielleicht mal ein Brötchen mit Nutella. Ja, das muss dann auch sein. Oder wenn ich total mies drauf bin und irgendwie mal was Süßes brauche, dann Nutella.
Und wenn du mal richtig krass geträumt hast, erinnerst du dich am nächsten Morgen auch mal länger an Träume? Weil wir wissen ja, wir alle träumen jede Nacht, aber wir vergessen eigentlich sofort, was das eigentlich war. Meistens wachst du auf, kannst dich noch daran erinnern und dann beim Frühstück weißt du nicht mehr, was das für ein Schwachsinn war.
Ja.
Wann war das bei dir zuletzt mal so, dass du so heftig geträumt hast, dass du noch den Inhalt dir merken konntest?
Ich träume leider sehr oft Scheißträume, wirklich. Also an die schönen erinnere ich mich sehr selten. Und das sind dann wirklich so Träume, die, wo ich dann auch merke, ich verarbeite da was, ne? Also ich verarbeite den
alle,
Tag
logisch,
oder ich verarbeite gerade einen Film, den ich gesehen habe oder ein Thema.
Oder es kommen Sachen von vor 25 Jahren oder 30 Jahren, wo ich auch von meiner Abi-Prüfung träume ich manchmal noch, die ich voll versemmelt habe, die Geschichtsprüfung im mündlichen. Oh, voll die alle meine fasten Lehrer saßen im Raum und ich habe so abgelust bei der mündlichen.
Ja, also
Horror.
Was,
und da träume ich heute noch von.
Was interessant ist, ich träume manchmal sogar auch Träume vom Krankenhaus noch. Ganz oft sogar Träume von der Kinderstation, auf der ich gearbeitet habe, mit der Stationsschwester und mit meinen Kollegen. Die sind auch total klar da. Ich sehe die auch, ich weiß auch die Namen alle. Und dann wache ich morgens auf und denke so, da bin ich wirklich total verwirrt und denke, sag mal, arbeite ich immer noch halbtags im Krankenhaus irgendwie? Also wirklich total irre Sachen.
Und das Thema Traumanalyse, ist das mal für dich spannend gewesen, dass du mal ganz gezielt dich zwingen wolltest, Träume, die Inhalte der Träume aufzuschreiben, weil das habe ich von vielen schon gehört, dass es ganz spannend sein kann. Meistens ist es ja auch Psychologie für Doofe, du weißt selber ganz genau, was das Unterbewusstsein dir sagen möchte, aber hast du mal darüber nachgedacht, das mal aufzuschreiben und mal da einzutauchen?
Nee. Überhaupt nicht.
Klare Ansage.
Nee, du, ehrlich gesagt, interessiert es mich auch nicht. Ich denke, ich weiß, warum das so ist. Ne? Also wenn ich sehr unter Stress bin oder vor, also der klassische Traum eines jeden Theaterschauspielers oder generell Schauspielers ist halt der, du bist kurz vor der Premiere, du musst gleich auf die Bühne und weißt gar nicht, welches Stück und was sage ich jetzt überhaupt und wo ist mein Text und wer sind eigentlich die anderen hier, so ungefähr. Klassischer Traum. Kann mir auch jeder Kollege bestätigen, dass er den auch kennt.
Ist dir das denn schon mal passiert? Das ist ja eine ganz gute Steilvorlage von dir, dass du mal einen fiesen Aussetzer hattest. Das ist ja menschlich. Wir alle haben Aussetzer. Also ich habe auch schon hier Anmoderationen richtig vermasselt, mussten wir dreimal dann aufnehmen. Hast du mal so einen fiesen Texthänger gehabt und wie hast du dich da rausbefreit?
Na, Logo. Also ich glaube, das geht jedem so. Und wir sind halt Menschen, wir sind keine Maschinen. Bei der Moderation ist mir das auch schon passiert. Da habe ich mich sowas von verhaspelt, dass ich gesagt habe, so stopp, also, wir fangen jetzt einfach mal von vorne an, ja. Beim Theaterstück ist das natürlich ein bisschen schwieriger. Da kannst du nicht sagen, sorry, ich habe meinen Text vergessen, wir fangen jetzt mal von vorne an, wie das beim Film ja möglich ist, sondern du musst ganz klar da sein, du musst reagieren, du musst agieren, du musst teilweise vielleicht auch retten. Der Zuschauer weiß ja oft nicht, ist das, hat die sich jetzt verplappert oder
gehört das dazu?
Gehört das dazu? Ja, gerade auch bei unserem aktuellen Stück, der Mönch mit der Klatsche, kann das durchaus so sein. Wenn du natürlich ein klassisches Stück spielst, wie jetzt den Jedermann, der ja jetzt demnächst auch wieder auf dem Zettel steht, da musst du dich natürlich 1:1 am Text halten, da kannst du dir nichts einfallen lassen. Aber nochmal auf deine Frage zu kommen, ist mir passiert, und ich sag auch ganz klar aus einer Schludigkeit heraus. Es war das erste Stück, das war Zärtliche Machos, damals mit Hans-Jürgen Bäumer zusammen und noch zwei wunderbare andere Kollegen. Wir waren also ein Viererteam, ganz tolles Stück, mein erstes Theaterstück, für das ich sehr, sehr dankbar heute bin, auch mit den tollen Kollegen zu spielen, Hans-Jürgen Bäumer, Mogens von Gardow und Michael Dammann. Und es passierte, was passieren musste. Frau Schaffrath war sich natürlich ihrer Sache total sicher, hat das Stück schon über 300 Mal gespielt, ne? Kannte man halt, passiert gar nichts. Und was passierte? Ich stehe auf der Bühne, alles aus dem Kopf gelöscht. Ich merkte nur, wie mir vom kleinen Zeh die Hitze immer höher stieg in den Kopf. Gott sei Dank hat Hans-Jürgen das geblickt. Ich glaube, der hat meine Fragezeichen gesehen oder meine ängstigen Augen. Der hat sofort gemerkt, was passiert ist und dann hat er mich gerettet. Er hat mich dann mit einem Folgesatz gerettet.
Das ist ja manchmal, das reicht schon aus, ne?
Und dann war ich wieder drin.
Aber ist denn dieser alte Beruf der Souffleuse oder des Souffleurs, gibt's gar nicht mehr, ne? Das sind ja alles, weil das sind ja wichtige Dinge, ne? Und Teleprompter läuft ja auch nicht mit. Also ich glaube, ja, wirklich die A-Karte, wenn heute mal was, dann müsst ihr euch darauf verlassen können, dass der Schauspielpartner, die Schauspielpartnerin da einem dann die Bälle zuwirft, ne? Wie's
Also im Boulevardtheater, das ist eigentlich gar nicht mehr üblich. Ich weiß natürlich nicht, wie das jetzt in den klassischen oder Staatstheatern oder so ist, ob es da noch so Flößen gibt. Also ich hatte jetzt den Luxus, was heißt jetzt, also im Dezember war das, da habe ich ja zum ersten Mal im Boulevardtheater Bremen gespielt, Das perfekte Geheimnis. Und da war ich ganz überrascht, angenehm überrascht, dass die Regieassistenz die erste Woche noch an der Seite saß mit dem Textbuch.
Das ist ja.
Wir haben es zwar nicht gebraucht, aber dachte ich so, was machst du noch hier? Und das ist hier an dem Theater immer noch so üblich, dass man die erste Woche noch an der Seite sitzt.
Also super. Es ist eigentlich traurig, Luxus. Da es wird ja überall gespart, aber demnach, es war mir gar nicht bewusst, dass der Beruf der Soufflöse dann offensichtlich auch langsam oder sicher ausstirbt.
Ja. Mhm.
Michaela, du hast ja schon ein Stück erwähnt, Der Mönch mit der Klatsche und auch Das perfekte Geheimnis. Magst du einmal verraten, wann du jetzt mit welchem Stück wieder zu sehen sein wirst? Weil ich glaube, im Mai ist ja auch Das perfekte Geheimnis wieder zu sehen und bist du da auch wieder dabei?
Also
jetzt hast du ja hier das Forum, jetzt kannst du noch mal bisschen erzählen, was ansteht dieses Jahr.
Deswegen bin ich auch so froh, dass wir das heute so getimt haben, weil es geht ab 1. März wieder los mit der Tournee vom Mönch mit der Klatsche. Soll ich auch kurz erzählen, was das inhaltlich oder kommen wir da gleich nochmal drauf zu sprechen?
Also ich kann es ja vielleicht zusammenfassen, das ist so eine Art Hommage an die alten Edgar Wallace Filme.
Genau.
Und
also die alten Schwarz.
Genau, die man so kennt mit Klaus Kinski und Uschi Glas, die gestern auch in der Talkshow war. Ne?
Super, wir haben uns auch hinter den Kulissen noch über die Edgar Wallace Filme unterhalten.
Ich glaube, das ist auch eine One-Man-One-Woman-Show. Sie seid zu zweit auf der Bühne und übernehmt mehrere Rollen, um das mal kurz zusammenzufassen.
Ganz genau.
Ne?
So, genau. Also mein Kollege Stefan Keim und ich, wir spielen insgesamt 11 Rollen in dem Stück. Und es geht halt darum, dass diese Schauspieler, die ich jetzt gerade aufgezählt habe, die sind eigentlich mit dem Tourneebus unterwegs zum jeweiligen Spielort, kommen aber da nicht rechtzeitig an, weil sie im Stau stehen. Und dann gibt's halt nur noch Karin, die Regieassistenz, und Klaus, den Beleuchter. Und Karin und Klaus werden vom jeweiligen Intendanten des Spielortes oder der Intendantin des Spielortes gezwungen, dieses Stück zu spielen, weil die brauchen die Kohle. Wir haben das Stück schon über 800 Mal gehört und gesehen und entscheiden uns jetzt, spontan in alle Rollen zu schlüpfen. Und das auch auf der Bühne. Also die Zuschauer sehen auch die Rollenwechsel. Ne? Wir arbeiten da mit Klamotten halt.
Also man muss immer ein bisschen...
Mit Kostümen, mit Perücken, mit diversen Monokeln und. Die Umzüge finden auf der Bühne statt. Und dann schlüpfen wir halt in die Rollen von Eddie Arendt, Elisabeth Flickenschild, Joachim Fuchsberger, Karin Dohr, Kinski und wer da sonst noch so alles.
Aber Chapeau, also ich meine, das ist dann ja auch eine Meisterleistung, das vom Timing her immer drauf zu haben, wer muss jetzt was und wer ist die nächste Rolle, in die man jetzt schlüpft und so. Also das ist ja eine richtig große Herausforderung, nehme ich mal an.
Ja, macht aber auch sehr viel Spaß. Und wenn da dann mal was falsch läuft, ja, dann... ist es halt das Stück. Also
ja, da kann man halt
das
wirklich
Stück
improvisieren.
Das Stück ist auch so, ne? Es ist toll, so herrlich. Toll. Und es passiert natürlich auch mal was, ja, was da nicht im Stück steht. Oder zum Beispiel spielen wir den Mönch mit der Klatsche ja auch auf den AIDA-Schiffen seit mittlerweile 3 Jahren. Ja. Und da ist es halt so, da hatten wir mal einen Abend, wo mächtig Seegang war. Und dann hat sich die Melone von Eddie Arendt verabschiedet. Und ich bin ja dann erstmal im Zuschauerraum hinterhergerannt und solche Sachen. Ja,
also ist es wirklich auch, dass man dann spielen muss, wenn es wirklich auch, man hat das Gefühl.
Ja, also wenn du
also nicht
fünf Meter
das
hohe
nicht,
Wellen,
aber es ist
nicht.
Schon.
Aber wenn du bei 2 Meter hohen Wellen bist und so und du merkst ja schon, was da, ja, dann war die Melone auf einmal weg und so, hinterher. Man hätte auch ohne spielen können, aber da bin ich Perfektionist. Ich spiele da natürlich mit Melone, ist klar, ne? Ja, und dann gibt's im Herbst nochmal eine Tournee mit dem Mönch mit der Klatsche.
Wunderbar.
Das ist auch schon unsere dritte Tournee mit dem Mönch mit der Klatsche und die geht jetzt auch bis 25 erstmal weiter.
Guck mal, und dann noch Das perfekte Geheimnis, wo du ja auch eine Rolle spielst, nach dem ganz erfolgreichen Kinofilm, den ja auch alle noch auf dem Zettel haben mit Elias Embarek, Caroline Herford. Also läuft bei dir, liebe Michaela.
Läuft, genau.
War der erste Auftritt als Schauspielerin oder Einsatz als professionelle Schauspielerin für dich eine ganz unvergessliche Erfahrung? Weißt du noch, wie aufgeregt du warst? Du hast ja vorher auch schon im TV-Produktion, im Kinofilm mitgespielt, aber Theater war dann erst ein bisschen später, da kommen wir auch später noch drauf. Wie war das? Weil es ist ja was ganz anderes, auf einer Bühne zu stehen und da ist man, glaube ich, Mörder aufgeregt. Wie sind deine Erinnerungen an die Zeit?
Es war eigentlich furchtbar. Also für mich innerlich war es total furchtbar. Mir ging wirklich der Arsch auf Grundeis, auf gut Deutsch. Ja, weil, wie du sagst, beim Theater hast du nicht die Möglichkeiten zu sagen, mir fehlt der Text oder irgendwas, sondern du musst da wirklich funktionieren. Natürlich musst du vor der Kamera auch funktionieren, bitte nicht falsch verstehen. Aber es ist nochmal, ja, es ist erstmal eine ganz andere Herangehensweise an ein Theaterstück, weil du dich ja auch 4 bis 6 Wochen darauf vorbereitest. Klar. Das Tolle an einem Theaterstück ist auch, dass du während des Spielens dich ja auch immer mehr noch in die Rolle hineinversetzen kannst, die Rolle neu noch entwickeln kannst. Deswegen liebe ich ja auch Theater so sehr. Aber es war einfach, also ich weiß noch, ich hatte so Kreislauf und mir war so schlecht.
Dir ist die Pumpe gegangen.
Mir ist ehrlich die Pumpe gegangen. Und zwar waren das die Zärtlichen Machos, Premiere im Theater am Dom in Köln. Meine bezaubernden Kollegen haben wirklich alles getan, mich an die Hand genommen und haben alles getan, dass es wunderbar funktioniert. Und es hat wunderbar funktioniert. Es war eine tolle Premiere. Und es ist auch heute noch so, dass ich immer eine gewisse Grundnervosität habe, bevor es auf die Bühne geht. Egal, ob Moderation, Theaterstück oder...
Gehört, glaube ich, auch dazu.
Ja, kennst du da auch,
kenn ich auch, bin auch vor jedem neuen Gespräch aufgeregt, aber im positiven Sinne. Man merkt einfach, das ist so Adrenalin und man will ein bisschen funktionieren, ja, auch im positiven Sinne. Man will on point sein, weil wenn du so lusch, dann kann es eben auch passieren, dass du völlig ablust und dann irgendwie den Faden verlierst.
War ich selber schuld, ne? Hab gedacht, oh, kann ich, ne? Das mache ich mit links. Und ich finde so eine Grundnervosität, Lampenfieber, wie man so schön sagt, wenn es auch der Rolle zuträglich ist, finde ich das absolut in Ordnung. Also eigentlich brauche ich das auch.
Finde ich auch mal total schön, wenn man dann merkt, so jetzt ist man eingeschnurrt und die erste Aufregung ist vorbei und es läuft und dann kannst du es richtig genießen.
Wenn die ersten 5 Minuten ganz gelaufen sind, das Publikum ist an dir dran, du hast sie sozusagen im Sack und dann läuft's, ne?
Angefangen hast du ja als Schauspielerin, korrigiere mich, wenn es nicht richtig von Wikipedia recherchiert ist, im Jahr 2000, wobei Schauspieler ist etwas übertrieben, aber du hast einen Gastauftritt gehabt im Wim Wenders Video zu einem Toten Hose, im Wim Wenders Inszenierung von einem Toten Hose Video. Das hieß, warum werde ich nicht satt, heißt der Song, aber bitte korrigier das.
Also meine wirklich erste Erfahrung direkt in einer ganz, ganz tollen Nebenrolle vor der Kamera war in dem Film Der tote Taucher im Wald. Also Wim Wenders kam ein bisschen später mit Campino, aber auch ein tolles Erlebnis.
Ja, ich wollte sagen, das ist ja mit Wim Wenders zusammen.
Oh, Wim Wenders, oberstes Regal, gerade wieder nominiert für einen Oscar. Ja, ja, ja.
Aber also das war dann sozusagen danach und dann ging es ja los mit deiner ersten Karriere im TV und auch im Kino. Wieso hast du dann aber dich auch ins Theater umentwickelt? Weil es ist ja so, dass häufig das andersrum ist, dass es Theaterschauspielerinnen und Theaterschauspieler gibt, die dann irgendwie 10 Jahre, keine Ahnung, in Berlin, Hamburg, sonst wo spielen und dann irgendwie Bock auf die Kamera haben. Mhm. Und bei dir ist es nur andersrum gekommen. Wie kam das?
Bei mir ist einfach alles anders. Mein Leben ist generell
ein Kesselbuntes.
Ein Kesselbuntes und viele meiner Freunde sagen immer, ach Michi, ey, also dein Leben reicht für 3, ne? Ich kann das ja nicht. Ja, du, es sind, mein ganzes Leben ist immer von ganz vielen Ereignissen geprägt. Ich sage ja immer, es gibt keine Zufälle. Es ist ganz viel Schicksal, es ist ganz viel zur rechten Zeit am rechten Ort gewesen, die richtigen Leute kennengelernt. Und so war es halt auch, dass ich angefragt wurde, damals von René Heinersdorf, selber auch Schauspieler, toller Regisseur, hat einige Theater mittlerweile am Start. Also damals war er Intendant vom Theater am Dom und von Düsseldorf, von der Komödie Düsseldorf an der Kö. Mittlerweile haben sich seine Häuser verdoppelt oder sogar verdreifacht. Robby mag es mir verzeihen, ich blick da auch nicht mehr so durch, weil Robby hat auf jeden Fall einige Häuser unter sich mittlerweile. Und er hatte mich gefragt, ob ich Interesse hätte, ein Theaterstück zu spielen mit Hans-Jürgen Bäumler zusammen. Ich habe gedacht, okay, bin da auch hin zum Vorsprechen. Also musste wirklich erstmal beweisen, dass ich das auch kann. Hat sich dann relativ schnell erledigt, hat gesagt, kannst du, machen wir, kriegen wir hin. Und so hat sich das ergeben. Aber ich wollte eigentlich schon immer auch auf die Bühne. Also ich bin sehr, also leidenschaftliche Theatergängerin, auch Musicals, aber alles, wieder ein Kesselbuntes. Ob das jetzt klassisches Theater ist oder Boulevardtheater, ich finde das einfach toll. Ich liebe die Bühne, ich liebe es, als Zuschauer dort zu sein und natürlich auch auf der Bühne zu sein. Und dann haben wir das Ding ja gewuppt. Und
das
ich
war
Blut
2010 geleckt. Oder? Zwei,
das war 2010. Das war sozusagen
also
mein erstes.
14 Jahre jetzt Bühnenerfahrung. Und bist du Autodidaktin, wie zum Beispiel auch Wotan Wilke Möhr, den ich gerade interviewt habe? Es gibt ganz viele andere Beispiele. Natürlich fallen mir jetzt, ich glaube, noch Jürgen Vogel. Es gibt
Jürgen Vogel,
ganz viele, die keine Schauspielschule gemacht haben. genau.
Möchte da jetzt die Hand ins Feuer legen.
Es sind jedenfalls große Namen dabei. Also du bist auch Autodidaktin oder hast du auch zwischendurch mal Kurse genommen? Oder war das einfach gar nicht mehr nötig, weil da bist du einfach so reingewachsen und hast ein Naturtalent?
In erster Linie schon Autodidaktin. Mein lieber Freund und Mentor Dieter Pfaff, mit dem ich ja sozusagen meine Fernsehkarriere gestartet habe. Er hat mir ein gewisses Urtalent nachgesagt, welches mir dann wiederum auch von Hans-Jürgen Bäumler bestätigt wurde. Ich tue mich immer so schwer mit dem Selbstbeweihräuchern. Also
ja,
deswegen,
aber, du, das
ne,
ist
aber
doch toll.
Ich sage also, ja einfach ja. nur das, was andere über mich sagen. Letzten Endes habe ich mir aber dann, also ich habe keine Schauspielschule besucht, aber ich habe die Filmhochschule in Köln besucht, habe ganz konkrete Weiterbildungen gemacht, habe aber auch in Hannover bei einer ganz, ganz wundervollen Schauspielkollegin Schauspielunterricht genommen bei Sibylle Brunner, um natürlich einfach noch ein bisschen an den Schrauben irgendwie
die Nuancen genau. ne, rauszukitzeln.
Und ich muss aber auch sagen, dass das Theater für mich eigentlich die beste Ausbildung ist. Ich habe wahnsinnig viel gelernt beim Theater. Ich lerne immer noch. Und ich schaue mir unheimlich gerne die älteren Kollegen, ich nenne sie liebevoll die alten Hasen in der Branche, schaue ich mir unheimlich gerne an, auch wenn die Proben haben und so, komme ich immer dazu, auch wenn ich gar nicht dabei bin in der Szene und schaue wirklich den erfahrenen Schauspielern dabei zu und man kann immer lernen, man lernt immer wieder Neues dazu.
Und ich fand es interessant, dass du sagst, für dich gibt es keine Zufälle. Demnach bist du das Team, das sagt, das ist schon sehr viel im Leben auch eine Vorherbestimmung. Das Universum hat sich schon was für uns zurechtgelegt, weil da gibt's ja verschiedene Teams. Einige sagen, nein, du kannst so viel auch selbst in die Hand nehmen und natürlich ist auch manchmal was vorherbestimmt, aber da kann man sich auch drauf ausruhen. Mhm. Also du bist eher Team Vorherbestimmung und das
also
ist so.
Also ich bin Team Universum.
Universum.
Ich bedanke mich auch regelmäßig beim Universum und wenn es nur für einen Parkplatz ist. Also das... Nein, das ist wirklich so.
Ja, hast du ja zum Glück genug gehabt.
Ja, ja.
Hier ist alles frei.
Aber guck mal, ich habe auch erst vor der Tür geparkt. Also und da war vor der Tür
so.
Ein Parkplatz frei. Und dann habe ich eben noch gesagt, danke, liebes Universum, für den Parkplatz. Dann fiel mir ja ein, dass du mir geschrieben hast, ich soll auch reinfahren. Okay. Und nee, also ich bin da schon jemand, der da auch sehr dran glaubt.
Okay, also weil du einfach auch die Erfahrung gemacht hast in deinem Leben. Also weil das ist ja eine Sache, dass auf der Lebensreise man ja auch viele Dinge erlebt. Man erlebt tolle Dinge, man erlebt aber auch ganz doofe Dinge. Und das ist so dein Learning, dass du sagst, da gibt's irgendwie eine Energie, was uns leitet.
Also das gibt es auf jeden Fall.
Ja.
Es gibt eine Bestimmung und es gibt vieles, was vom Universum vorbestimmt ist. Jetzt würde ich noch ein Aber dahinter setzen, aber ich ruhe mich darauf nicht aus. Also es gibt ganz, ganz viele Faktoren, die dazu beitragen, dass man da ist, wo man heute ist oder wo man, also ich sag's ganz gerne so, ich ernte das, was ich die ganzen vielen Jahre über gesät habe. Und es gibt viele Dinge, die dazu beigetragen haben. Das ist Fleiß, Disziplin, natürlich ein Quäntchen Glück, das ist auch ganz, ganz wichtig. Die richtigen Leute zur richtigen Zeit treffen.
Was aber auch impliziert, dass man kontaktfreudig, dass man offen ist, dass man Menschen kennt.
Ja.
Das ist so wichtig, wenn du immer nur in deinem Wohnzimmer sitzt und keiner entdeckt mich und keiner will mich. Ja, wenn du nicht rausgehst, dann kann dich auch keiner entdecken.
Ja, aber deswegen sitze ich ja auch heute hier. Ja. Netzwerken.
Ganz.
Und ich sag auch immer, also mein Leitspruch im ganzen Leben, ob beruflich und privat, ist, nur sprechenden Menschen kann geholfen werden. Und
sehr
wenn man
gut.
nicht miteinander redet oder auch mal sagt, hallo, ich habe da eine Idee und könnten wir vielleicht mal, dann passiert nichts. Da kommt keiner auf dich zu und sagt, oh, Frau Schaffrath, oder vielleicht mal dreimal im Jahr oder so, oh, Frau Schaffrath, ich finde das toll, was Sie machen und wollen wir nicht mal zusammen irgendwie. Ne?
Ja.
Das ist ganz viel so, steh auf, Weibchen. Und los.
Eben auch zeigen, dass man da ist und was man kann und sich einfach bemerkbar machen. Anders läuft es ja leider nicht. Und das ist ja auch eine Gesellschaft, wo man eben auch klappern muss, weil sonst gehst du unter in dem Strom der Massen, ne?
In
auf der
Tat.
Vielen Starlets und Instagram-Sternchen und was der Geier, was da alles noch rumläuft.
Ja, das ist
ne?
eine ganz andere Generation. Die haben auch eine Daseinsberechtigung,
also,
gar keine Frage.
Wobei ich unter uns manchmal denke ich schon, was haben wir falsch gemacht? Wir hätten das auch, gut, damals gab es das nicht, aber ich finde es schon heftig, was eben so Top-Influencer, die verdienen für eine Kampagne, die haben 3 Tage Arbeit, verdienen dann 70.000. Ich kenne das aus, also natürlich nicht alle, es gibt dann auch Leute, die krebsen rum, aber da ist irgendwas, finde ich, aus dem Ruder gelaufen.
Es ist
Sorry,
auch total
also.
Legitim, wenn man sich sowas fragt.
Ja,
wenn man so denkt, okay, du buckelst dafür vielleicht, also andere buckeln dafür ein Jahr
für 70.000
oder 3 Monate.
Die Leute, die gut verdienen. Oder 2 Jahre, ne? Oder 3 oder
immer,
ne? Alles
ne?
Mögliche.
Also und dann Ich glaube, das würde total den Rahmen unserer Sendung jetzt sprengen, wenn wir uns darüber auslassen.
Ja, das
es ist einfach so, wir können es nicht ändern. Es ist so ein Quantensprung. Es ist unheimlich viel passiert in den letzten, ich würde echt mal sagen, in den letzten 10 Jahren.
Hat sich alles
so
auf den Kopf gestellt.
Hat sich alles auf den Kopf gestellt. Dazu kommen natürlich, kam auch noch Corona. Die ganze Gesamtsituation da draußen auf der Welt ist irgendwie komplett aus den Fugen geraten. Und ich denke, da muss sich jeder für sich zu Hause auch einfach mal hinsetzen und sich Gedanken darüber machen. Wie gehst du damit um? Wo willst du da sein in diesem ganzen Gemenge? Was machst du daraus? Und ich finde, man darf auch nicht alles an sich so extrem ranlassen, was nicht heißt, ich blende alles aus, um Gottes Willen. Nicht falsch verstehen. Nee, ne?
Ich weiß aber genau, was du meinst. Man muss sich auch mal schützen selbst. Weil
ja, das ist so ein Selbstschutz halt auch einfach. Und ja, das, also bei mir sind so ganz viele Dinge, die da so aufeinander gewirkt haben, dass man halt heute da ist, wo man ist. Und ich habe es auch in der Sendung gestern gesagt, bei der NDR Talkshow, zu sagen, ich bin jetzt 23 oder 24 Jahre in dem Job, ihr habt mich eingeladen, du hast mich heute eingeladen, das spricht für sich.
Ich kann da nur jetzt gerade jetzt habe ich einen kleinen Blackout. Wie heißt der?
Harpe Kerkeling.
Nee, alles gut. Ja. Eierlikör kommt später. Harpe Kerkeling, jetzt habe ich es wieder. Harpe Kerkeling hat ja, als ich glaube, Amy van Damsche, die Paartherapeutin, die hat doch mal gesagt, das ist eine beschissene Situation. Und das ist manchmal so, was mir im Kopf rumspielt, wenn ich an die aktuelle Lage denke. Uns geht's gut, aber manchmal denke ich auch, lasst mich doch alle in Ruhe. Ich habe keinen Bock mehr, jeden Tag bombardiert zu werden mit schlechten Nachrichten. Anderes Thema, wie gesagt, da könnte man einen riesen Fass aufmachen. Du hast schon gesagt, was du an deinem Beruf als Schauspielerin ganz besonders liebst. Was ist denn eine Herausforderung? Was ist manchmal die Schattenseite? Weil jeder Beruf hat auch eine anstrengende und eine herausfordernde oder auch mal eine Schattenseite. Gibt es da irgendwas, wo du sagst,
Ich muss wirklich sagen, ich liebe meinen Job. Ich habe alle meine Jobs geliebt, die ich gemacht habe. Gibt ja schon ein paar, die ich hatte. Und solange man sich irgendwie auch treu bleibt, ja, und bei sich bleibt und auch sich nicht zu Dingen überreden lässt, die man nicht machen möchte, also wirklich abends in den Spiegel schaut und sagt, ja, war ein guter Tag, war ein mittelguter Tag oder war auch mal ein Scheißtag, weil das muss man sich auch einfach eingestehen, ehrlich zu sich selbst zu sein, also so eine gewisse Reflexion, Selbstreflexion zu haben, kommt man ganz gut damit durchs Leben, ja, und hat auch immer so eine Zufriedenheit. Klar gibt's auch Tage, wo ich denke, boah, ich bin einfach müde oder ich habe schon so viel Fussel am Mund von vielen Reden oder ich kriege einfach heute und nicht meinen Text in den Kopf. Das gibt es alles.
Oder das Hadern, das ich meine, jetzt läuft es bei dir ja seit vielen Jahren super, aber du hast ja auch mal herausfordernde Zeiten gehabt, dass man eben auch dann denkt, das Universum ist gegen mich und dann hat man so diese Opferrolle und denkt so, warum denn immer ich und warum jetzt kriege ich schon wieder auf die Mütze, jetzt kriege ich schon wieder einen Nackenschlag.
Kenne ich,
weißt du,
alles.
Das ist so,
kenn ich alles.
Und da musst du eben aufpassen, dass man sich da nicht verliert in dieser Negativspirale, ne? Dass
du,
man dann sagt.
In der Tat, also das ist sozusagen auch das, was ich jetzt wollte eben noch einfügen, weil ich habe alles aufgezählt, was mich da hingebracht hat, wo ich heute bin. Aber selbst haben mich auch Tiefschläge wieder runtergezogen. Ja, da bist du gerade da irgendwie oben und dann kommt dann hier so eine Kack-Schlagzeile oder irgendwie oder ja, und dann bist du wieder 3 Stufen unten, weil du so denkst, wie kommen die auf so einen Mist? Ja, oder es gibt Absagen, es gab Castings und du wolltest eine Rolle haben und dann schaltest du den Fernseher ein und denkst so, ach guck mal, dafür warst du auch mal gecastet, ja, und hast nie eine Antwort bekommen. Das sind auch so Sachen, die dich immer wieder so ein bisschen, wo du dann auch an dir zweifelst und denkst so, warum haben die mich jetzt nicht genommen?
Wobei ich sagen muss, wenn ich deine Vita so mir anschaue, habe ich ja studiert für das Interview als Vorbereitung, dass du auch unglaublich mutig warst, dass du einfach auch immer wieder gewagt hast, komplett dich auch neu zu erfinden und dass du dieses klassische Komfortzone verlassen, das ist, glaube ich, auch so eine Sache, die du dir auf die Fahnen geschrieben hast. Du hast dich immer was getraut im Leben und bist dafür auch manchmal auf die Nase gefallen, hast dich aber wieder aufgerappelt, finde ich ganz inspirierend. Aber nochmal die Frage, eine Schattenseite Schauspieler, fällt dir was ein oder? Ist es alle toll?
Eine Schattenseite des Schauspiels, es fällt mir keine Schattenseite ein. Weil
das vielleicht mal ein Publikum aus der Hölle, das ist so ein Beispiel, wo ich denke, das hat man doch auch mal, dass man sagt, wir spielen uns hier den Arsch ab und ihr seid alle so, jetzt lacht doch mal.
Ja, aber ist ja deren Problem.
Also da bist du ganz nett.
Also, ja klar, hatten wir auch mal Tage oder mal gerade auf
Tournee. Da war doch sonst eigentlich ein sicherer Lacher jetzt.
Ja, aber auf Tournee erfährst du das immer wieder. Ja,
wie unterschiedlich die Menschen.
Du fährst irgendwie 200 Kilometer und merkst ein komplett anderes Publikum. Oder die lachen an ganz anderen Stellen oder lachen gar nicht oder keine Ahnung was. Ja, aber das ist einfach auch eine Mentalitätssache. Also das nehme ich nicht mehr so persönlich.
Also da bist du einfach Profi und kannst das dann auch sportlich nehmen, auch wenn das jetzt kein toller.
Ich spreche das dann auch mit den Kollegen ab und sage so, woran woran könnte es gelegen haben? Haben wir heute was anderes gemacht als gestern? Oder Carlos ist ja auch immer mit dabei auf Tournee und der guckt sich
Carlos
das dann
natürlich. Carlos ist dein Mann, ne?
Genau. Dass man's noch macht. Ja. Er macht halt auf Tournee auch die Regieassistenz und kümmert sich halt, dass ich immer schön aussehe abends und so. Also und ist halt so wirklich der Kümmerer für uns und natürlich auch für mein Seelenheil. Das ist natürlich toll, dass wir so vieles zusammen machen können. Und dann besprechen wir das und sagen, nee, ihr wart nicht anders als gestern, aber also. Es ist halt einfach das Publikum und das hat man halt. Ich würde sagen, die einzige Schattenseite, die nicht der Beruf mit sich bringt, aber ich sag einfach mal so, dass das in der Öffentlichkeit stehen, das Prominentseins, wenn man es mal so schön sagen möchte.
Schwerelos des Prominentseins. Ne?
Ja, es hat auch da sehr viel Positives bringt es mit sich, aber es hat natürlich die andere Seite der Medaille. Das ist halt, dass du halt im Grunde nie so ein Privatleben hast. Ne? Du bist halt immer unter ständiger Beobachtung. Und das ist gewöhnungsbedürftig. Und dass es auch teilweise Schlagzeilen gibt, wenn du morgens deinen Rechner anmachst und dann kommt so ein Google Alert und dann denkst so, what? Da gab es teilweise auch Schlagzeilen, die dann auch wieder karriereschädigend waren, wo du so denkst, und das meinte ich mit dieser Stufe, weißt du? Ja, ja, ja. Du bist gerade irgendwo so, wo du denkst, ey, das läuft und dann kommt so ein Ding, bam, und die Leute lesen nur die Überschrift, lesen auch gar nicht den Inhalt und denken, und dann hast schon wieder einen Stempel. Das ist halt so dieses ständige Auf und Ab, wobei ich das auch lernen musste. Und ich mittlerweile bin ich an einem Punkt angekommen, wo ich mir einfach sage, was andere Leute über mich denken, das muss deren Kopf aushalten, nicht meiner. Hat auch lange gedauert.
Das
ne?
ist aber auch eine Reise und das finde ich das Schöne am Älterwerden, dass man da so das stark stimmt. ist und das auch dann einfach sagen kann. Und wer mich nicht mag, der hat Pech gehabt. That's me und take it or leave it. Und das ist aber eine Sache, die man sich erstmal erarbeiten muss.
Bringt ne? das
man,
Alter
wenn
mit
man
sich?
Teenager ist und wie ist man, dann ist doch so gefallen sich und alle, man will immer es allen recht machen und sehe ich gut aus. Oh Gott, und ich habe da ja das, also
das
gut, eitel
so
ist man
Werte.
Immer auch noch, wenn man älter ist. Klar, ich glaube, Eitelkeit, gerade wenn man in der Medien- oder in der Schauspielbranche, aber man ist natürlich auch eitel, aber einige Sachen gehen einem dann
und
auch.
Und Stalker sind
so.
auch.
Ach, gibt's
eine Schattenseite.
Auch.
Ja, ja, das also muss ich auch ehrlich sagen. Also es gibt immer also, wieder Stalker.
Also einfach Irre, die meinen, sie sind eigentlich für dich geschaffen oder was meinst du? Also so
ja,
Psychos.
Oder ich bin für sie geschaffen und dann kommen Briefe und Blumensträuße und keine Ahnung was. Ja.
Da hat man ja auch Ängste, ne?
Ja, man hat Ängste, finde ich auch überhaupt nicht lustig. Ich reagiere da nicht drauf.
Nee, also ja, das darfst also, du auf keinen Fall
ja,
dann. Ne?
Weiß jetzt. Auch gar nicht, ob das jetzt so förderlich ist, darüber zu sprechen. Nee. Aber es ist eine Schattenseite. Es macht einen auch schon irgendwie so nachdenklich, ne? Dass man so denkt, wie kann denn das jetzt passieren? Ich finde das ja toll, dass Menschen mir folgen und ich finde das auch toll, dass Menschen das gut finden, was ich mache und dafür auch ins Theater kommen und so, ne? Aber das ist halt das, weil man ja immer wieder diese Unterhaltung führt, oh, das ist ja so toll, du bist ja prominent, hast immer alle positiven Dinge, du Champagner, Party, teure Autos und du Jets. Leben, ja, Hauptsache, tralala. Ja, stimmt. Aber es gibt auch die andere Seite der Medaille und das ist die, dass es halt auch Menschen gibt, die meinen, dich für sich und vereinnahmen zu wollen.
Weil du an eine Person des öffentlichen Interesses bist.
Oder
das
die Beleidigungen,
ne? Genau.
die man ertragen ja, muss in ja. den sozialen Netzwerken. Dass wildfremde Menschen mit irgendwelchen komischen Fake-Namen und Katzenbilder als Profil, ja, dann meinen, dich beleidigen zu müssen aufs Übelste. Und das...
Das kann man ausblenden. Ja, das muss man ausblenden. Also ich
ja,
glaube, da ne, muss man sofort,
sofort
löschen
blockiert.
Gar nicht.
Und aber trotzdem, jetzt denk mal drüber nach. Ich kann damit umgehen. Aber nimm die jungen Menschen, sei es Influencer oder auch junge Menschen, die gerade irgendwie versuchen, Fuß zu fassen in der Branche. Und dann werden die da als, keine Ahnung, was beleidigt mit den übelsten Rechtschreibfehlern, kommt noch dazu, ja?
Das ist
und
krass,
das
ja.
macht wirklich was mit dir.
Da muss man tatsächlich sich ein dickes Fell anzulegen.
Ja.
Aber du sagst schon zu Recht, das ist halt schwer, wenn du 18, 19 bist, Influencer und dann gerade in der Pubertät und dann so in your face. Aber ein anderes
Denk
Thema.
Denk mal dran, als wir so jung waren.
Du, also ich glaube, ich hätte es nicht ausgehalten
ich
in der Social-Media-Zeit. Ich war viel zu unsicher. Ich hätte das, glaube ich, nicht, also
Dito,
nicht gar nicht gut weggesteckt.
Ich bin froh, dass
also,
wir das zu unserer Zeit, also zu mit, der Zeit, als das mit Karriere
ja,
losging
ja,
und so, dass
also,
wir das echt nicht auch noch hatten.
Ich wäre das totale Mobbing-Opfer geworden mit drei Sternchen obendrauf. Kleine Zeitreise. Mhm. Was wolltest du als kleines Mädchen werden? Was war dein erster Impuls, was du mal später werden willst?
Kinderkrankenschwester.
Also es war tatsächlich von Anfang an, als du klein warst, so der Wunsch.
Ich wollte schon immer irgendwas Fliegendes, helfendes, also Helfersyndrom,
okay,
ne? Helfen und ich bin so harmoniebedürftig.
Süchtig, ne? Harmoniesüchtig.
Süchtig
oder
ist jetzt nicht das richtige Wort, aber.
Aber harmoniebedürftig ist da nicht das richtige Wort, ne? Oder?
Ja, doch, eigentlich.
Ein Harmoniemensch.
Ein Harmoniemensch, auf jeden Fall, ja? Also, wenn es anderen gut geht, dann geht's mir gut. Und da war die Pflege natürlich ganz weit vorne. Und irgendwas mit Kindern wollte ich machen. Deswegen Kinderkrankenschwester stand relativ früh fest, als es dann darum ging, sich einen Job zu. Oder und? In der Schule schon so die ersten Fragen, was wollt ihr mal werben, Praktikum und allem, was dazu gehört. Pflege, absolut die Pflege.
Und deine Eltern haben dich da auch dann unterstützt, fanden das gut? Also man spricht ja auch mit seinen Eltern darüber, das passte und die haben nicht gesagt, Mensch, überleg dir das, Michaela, das ist ja auch ein ganz schön harter Job und weißt du, ne, was du da auf dich, auf was du dich einlässt? Also die waren voll dabei. Und
die
haben
waren
dich,
voll dabei. Ja, mein Vater ist Maurer gewesen, meine Mutter Hausfrau und die haben das vollkommen unterstützt.
Okay, und wie haben die dich geprägt? Was haben die dir so mitgegeben? Weil die alle geben ja ihren Kindern, versuchen es zumindest, was mit auf den Lebensweg. Manchmal sind die Kinder furchtbar genervt, wenn die Eltern mit guten Ratschlägen kommen. Aber
wer kennt das nicht?
Ich wollte sagen, aber am Ende haben sie ja meistens dann doch recht. Nicht immer. Manchmal reden sie auch ein bisschen Quatsch, weil sie anders konditioniert worden sind. Aber
ja, aber heute, wenn wir dann heute Ratschläge an jüngere Kollegen geben oder Kinder, also ich habe keine Kinder, aber wenn man halt junge Kollegen hat, die gerade am Anfang sind, dann ertappt man sich dabei und denkt so, oh Gott, jetzt klinge ich schon wie deine Mutter. Aber ich meine es ja nur gut. Ja, aber meine Eltern haben mich wirklich sehr geprägt im positiven Sinne. Also ich hatte eine wundervolle Kindheit. Meine Eltern haben alles möglich gemacht. Also wir sind eine mittelständige Familie, ja. Mein Vater hat, wie gesagt, als Maurer gearbeitet. Also es fehlte uns an nichts. Es fehlte uns nicht an Liebe, an Geborgenheit, an wunderschönen Ausflügen, an genug Zeit miteinander, Gesellschaft spielen. Wir haben sehr viel miteinander gemacht.
Schön. Und, also ein gesunder, lebendiger Familienbund, der ja nicht selbstverständlich ist.
Nein, und vor allen Dingen aber auch eigene Wege gehen, eigene Entscheidungen treffen, Respekt. Ganz wichtig, Liebe, ja, Fürsorge und aber auch Umsichtigkeit. Und die haben mich auch auf die Schnauze fallen lassen.
Also das haben sie auch dann gesagt, Mensch, das Kind muss einfach seine eigene Erfahrung machen. Hier ist nichts mit irgendwie ein Wattebausch.
Nein, also auch mal die heiße Herdplatte sozusagen.
Im übertragenen Sinne,
ne?
Schon klar.
Aber,
ne?
Aber und das war gut. Und man kann das jetzt auch rückblickend betrachtet, für das ganze Leben gilt das. Also du hast es ja eben schon erwähnt, ich hatte auch Tiefschläge, ich habe auch Scheiße in meinem Leben gebaut. Ja, dann muss halt aufstehen, Krönchen richten, weitermachen. Ne?
Aber da muss man auch die Stärke zu haben. Es gibt eben leider Menschen, die dann nicht, na das ist jetzt, ich finde das toll, dass du es geschafft hast, aber manchmal gibt es eben Menschen, die dann doch zu sensibel sind und vielleicht nach dem dritten Mal auf die Schnauze fallen, dann nicht mehr die Kraft haben, um aufzustehen und das Krönchen zu richten. Also da nicht falsch verstehen, das ist jetzt nicht, dass ich das...
Es gibt, die tun mir auch wahnsinnig leid, wenn die diese Stärke nicht haben, dieses Innere. Ich weiß nicht, was es ist.
Aber
ich werde ja auch ganz oft gefragt, wie machst du das immer? Wie gesagt, mein Leben reicht für drei, ne? Da sage ich, Leute, ich betrachte das Leben als Geschenk erstmal. Ich bin sehr dankbar dafür. Gesundheit ist ganz wichtig. Wenn die da ist, dann funktioniert der Rest relativ gut. Tiefschläge kommen, prägen dich. Man muss Fehler im Leben machen. Man sollte diese Fehler nicht ein zweites Mal im Leben machen. Das ist etwas, was sich bei mir so manifestiert hat. Funktioniert vorwiegend, auch nicht immer, aber ja, manchmal passiert es halt auch, weil die äußeren Umstände halt dann so sind. Aber wir haben auch nur dieses eine Leben. Das ist auch so ein Ding, wo ich denke, wir wissen alle nicht, wie lange wir zu Besuch sind auf diesem Planeten. Wir kommen sicherlich irgendwann mal wieder auf diesen Planeten, aber dann vielleicht als Eichhörnchen.
Also glaubst du an Wiedergeburt oder glaubst du an so einen
Kreislauf?
Ja,
irgendwie die Seele kommt wieder, da bin ich mir ziemlich sicher, ja. Und ich habe das Gefühl auch zum Beispiel bei Carlos und mir, dass wir beide uns schon mal begegnet sind in einem anderen Leben. Vielleicht
spannend.
Vielleicht nicht als Paar in dem Sinne, so wie wir es jetzt sind, aber als Bruder, Schwester, Mutter, Tochter, Sohn, keine Ahnung, welche Konstellation oder wie gesagt auch als Eichhörnchen oder Dachs oder wenn da jetzt einfällt, Hund, Katze, Maus, aber so, weil uns verbindet was ganz Besonderes, das kann man so schwer beschreiben, so ein unsichtbares Band, klingt jetzt so pathetisch, aber das war vom ersten Kennenlernen so, dass da was war und die Gespräche, die wir dann geführt haben, als wir uns dann näher kennengelernt haben, wir waren uns in vielen Dingen so ähnlich und der eine denkt, was der andere spricht, ist aus, das ist schon unheimlich.
Ist manchmal spooky, wenn einem das, ich kenne das auch oder auch wenn man an Orten ist, wo man denkt, hä, das kenne ich hier alles und ich war noch nie da, ne? Aber das sind dann ja auch so diese Geschichten von früheren Leben, die dann einen einholen.
Ja, total. Ich bin jetzt voll abgeschweift. Wie war eigentlich nochmal deine Frage?
Ja, das Nee, also wie dich deine Eltern geprägt haben, das war die Ursprungsfrage. Aber
und dieses soziale Umfeld, das ich hatte, ein wundervolles soziales Umfeld mit einer tollen Familie. Also nicht nur Eltern, sondern auch Onkel, Tanten, Cousinen und so. Wir sind eine recht große Familie. Wir haben sehr viele Familienfeiern früher gefeiert, wo so alle 40 Leute irgendwie in eine Bude kamen, so ungefähr. Und das hat mich natürlich auch geprägt, dass ich Menschen liebe, den Umgang mit Menschen liebe, was natürlich für meinen jetzigen Beruf auch sehr förderlich ist. Und ich bin, und mein Vater hat mir, ich bin so ein Papakind, ne? Und ich habe so wahnsinnig viel von meinem Vater, also auch dieses Neugierige und Wissbegierige, was ich bis heute nicht abgelegt habe. Ne?
Was dir auch dann wirklich weitergeholfen hat. Und eben auch durch Neugierde ist man ja auch bereit, mal was zu wagen und sich neu zu erfinden. Du hast ja jetzt gerade gesagt, dass du eine tolle Kindheit hattest und dass du auch wirklich glücklich warst. Mhm. Aber wenn man über dich liest, so deine Teenager- und frühe Jugendzeit, die war nicht so toll. Da hast du dich zumindest selbst nicht so gemocht. Magst du das nochmal erzählen, was da nicht so passte? Also ich es war auch gestern wieder bei der NDR Talkshow, dieses legendäre Führerschein-Foto, wo du wirklich irgendwie aber auch zum Knuddeln irgendwie aussiehst. Irgendwie so, du hast gleich mit mir den Beschützerinstinkt. Schade, ich hätte es eigentlich irgendwie ausdrücken müssen, jetzt nochmal in die Kamera.
Ich habe ihn jetzt auch leider nicht dabei.
Alles gut. Also, aber also das war eine etwas herausfordernde Zeit für dich, oder? Also, dass du dich selbst auch nicht so mochtest. Magst du da nochmal?
Ja, also wen es interessiert, man kann den Führerschein auch googeln. Wenn man Michaela Schaffrath Führerschein eingibt, dann wird dieser Führerschein gezeigt. Ja, das war in der Tat, also wenn du jetzt fragst, was passte denn damals nicht? Es passte einfach für mich die Optik nicht. Ne? Also ich war für mein Gefühl, meine Mutter würde jetzt wieder sagen, Kind, so schlimm war es nicht. Aber doch, für mich war es wirklich so, ich war mit mir und meiner Optik komplett unzufrieden. Ich war übergewichtig, ich war Brillenträgerin seit meinem dritten Lebensjahr.
Hattest eine schwierige Frisur, wenn ich das noch ergänzen darf.
Entschuldige bitte, Dauerwelle. Und dann sah das so aus, als hätte da einer so einen Mittelscheitel da reingehauen. Also da habe ich...
Hast du nicht heute verklagt, die Friseurin oder die Friseur?
Nee, hätte ich mal machen sollen. Ne? Ich weiß aber ehrlich gesagt gar nicht mehr, wer das war. Aber da fragst du dich heute, sag mal, wie konnte man eigentlich so rumlaufen heute? Ich habe aber auch gestern in der Sendung gesagt, gut, dass es so ist und nicht umgekehrt, ne? Also lieber so früher so aussehen. Und ich habe halt, also ich bin wirklich der lebende Beweis dafür, dass man was aus sich machen kann.
The Swan, irgendwie das Leben, ne? So vom Entlein. Nicht das Hässliche, aber das Niedliche.
Aber doch, es war, im Grunde war es das klassische, hässliche Entlein mit Brillengläsern wie Colaflaschen, weißt du, wie die Böden von der Colaflasche mit solchen Glubschaugen. Und da war man natürlich als Teenager unglücklich, wenn alle Mädels um dich herum sozusagen erste Erfahrungen mit ihrem Freund hatten, also überhaupt einen Freund hatten, der blieb bei mir halt gänzlich aus und das hat mich natürlich unglücklich gemacht.
Aber hattest du nicht dann irgendwie vielleicht einen Inner Circle, eine beste Freundin oder irgendwie Leute, die dir auch mal einen Schubs gegeben haben? Mensch, Michael, probier doch einfach mal eine andere Frisur aus oder kleid dich mal, oder war das einfach nicht so dein...
Ich hatte eine beste Freundin.
Aber die hatte genau auch so einen schlechten Friseur.
Nee, die hieß auch Michaela und die war super und die hat natürlich alle Jungs gekriegt.
Ach, guck mal, aber du hast dann aber nicht dich, da warst du noch zu unsicher, um dich davon inspirieren zu lassen, weil du, das liegt ja alles in unserer Hand, ne? Und du hast dich dann ja auch entwickelt und hast dich dann
Ich war so, ich hatte null Selbstbewusstsein. Ich war wirklich null. Ich habe mich einfach meinem Schicksal gefühlt.
Und wie hast du das dann aufgebaut? Weil da ist natürlich jetzt eine gute Überleitung. Du hast dann ja erstmal als Kinderkrankenschwester viele, viele Jahre gearbeitet. Das war deine Berufung. Du hast ja gesagt, das war immer das, was du machen wolltest. Mhm. Hast du in den Jahren auch schon dein Selbstbewusstsein entwickelt und aufgebaut? Oder also das war dann so ein fließender Prozess?
Das war mein erster Mann. Also mein erster Mann, der hat mich da... Ja. Der war halt derjenige, der gesagt hat, hier, mach doch mal was. Also ich habe quasi schon mit 18, also das weiß ich noch ganz genau. Ich habe mit 18 meine Ausbildung zur Kinderkrankenschwester begonnen, weil die darf man halt erst mit Vollendung des 18. Lebensjahres machen. Und das Erste, was ich von meinem Gehalt gemacht habe, war, dass ich mir Kontaktlinsen gekauft habe. Weg von dieser Brille. Für mich war Brille wirklich ein Stigma. Also so, diese Brille hat mich einfach entstellt. Heute trage ich sehr gerne wieder Brille.
Tolle Brille.
Ja, aber damals, also Ende der 80er, ne, das war also 88, war ich 18, da gab's halt diese hässlichen, AOK-Kassengestelle.
Aber ich fühle mich total mit dir verbunden, weil ich ja auch sehr, sehr unsicher. Kein Brillant, aber so unsicher und auch mit mir total selbst im Wege gestanden bin. Mhm, ja. Aber es gab doch auch schon in den 80ern Kontaktlinsen. Wieso ist denn das dann erst durch deinen Mann irgendwie, dass du warst?
Nee,
du hast
also
dir
das
selbst
mit,
im Wege
nee,
gestanden.
Nee, das mit den Kontaktlinsen
das
war meine
du,
eigene.
War deine eigene.
Genau, gut, da muss ich noch mal, müssen noch mal kurz
ich dachte jetzt, mein erster Mann hat mir dann gesagt, nimm doch mal Kontaktlinsen.
Nee, meinen ersten Mann, den kannte ich da auch noch gar nicht.
Okay, also das
da war ich
dann schon
mit meinem ersten Freund zusammen, als ich mir die Kontaktlinsen besorgt habe, 88. Okay. Ja. Also, damit ging das dann los. Und dann habe ich natürlich auch so angefangen, so ein bisschen mit Frisur und Strähnchen und weg von der Dauerwelle und so. Und mein erster Mann hat das dann natürlich immer mehr noch gefördert. Also auch zu sagen, hier, geh doch mal zum Sport, und weil ich hatte damals Kleidergröße 42. Ne? Also wirklich, das...
Aber du hast dich davon sozusagen auch inspirieren lassen. Das war ja aus deinem eigenen Antrieb.
Viel Disziplin,
ne?
Ganz viel Disziplin. Anderes Essen.
Du Essen ist sowieso alles. Also ich sage immer, 70-80% ist die Ernährung. Also Sport wird überbewertet. Natürlich musst du dich auch bewegen, ne? Der Muskel verbrennt. Aber
in der Tat.
Jahrelang, wie gesagt, Kinderkrankenschwester. Mhm. Und dann kommt ja der erste Punkt, wo du mal dich komplett neu erfunden hast, wo du dein Leben auf den Kopf gestellt hast. Du bist dann mit Ende 20 in die Erotikbranche eingestiegen. Frage, wie kam denn das? Weil ich kann mir vorstellen, wenn die Kinderkrankenschwester deine Berufung war, wie kommt dann diese Abenteuerlust, dann diese Karriere und auch diese sichere Laufbahn zu beenden für ein ganz wildes Abenteuer, weil Erotikbranche, finde ich, ehrlich gesagt, muss man auch an. Und ist heute, ist das ja schon völlig, also jeder hat ja irgendwie OnlyFans-Account, das ist eine viel größere Selbstverständlichkeit. Das war Ende der 90er schon so, Erotik, jetzt dreht sie Erotikfilme. Ne?
Ja,
also,
da gab es noch die 18er Abteilung
so,
in den Videotheken.
In den Videotheken, wo ich mich ja auch immer rumgetrieben habe.
Kannst du dich an sowas
total
noch erinnern?
Und wie Erotik, wie knallrote Kopf, wenn ich mir meine ersten Pornos ausgeliehen habe.
Ja,
und dann so,
kennen wir alle. Ja, ein Horrorfilm, ne?
Genau, ich habe mehr mal drei Horrorfilme und einen Porno dazwischen gezogen. Ganz genau. So.
Ja, genau. Kennen wir alle.
Kennen wir. Nee, aber jetzt, um auf die Frage zurückzukommen, wie kam das? Weil, also ich glaube, du bist eine abenteuerlustige Frau, aber gar nicht. Also erzähl mal, wie kam das? Ich weiß, du hast es natürlich auch, diese Phase des Interviews, ich weiß, du hast eigentlich keine Lust mehr, darüber zu reden, aber ich glaube, du merkst jetzt, wie ich bin.
Kurz,
also,
ja.
Also ich habe ein paar Fragen dazu, weil ich es einfach so spannend finde. Und ich finde, das ist ja auch ein Teil deiner Vita und eben sehr interessant,
ja,
wie sich das so...
Ja, das ist es auch. Also wir haben ja im Vorfeld darüber gesprochen, es ist ein Teil meiner Vita, den ich ja auch nicht weggradieren möchte, weil sonst wäre ich heute nicht da, wo ich bin. Bei mir ist es halt immer so, wenn ich merke, dass so ein Gespräch halt in so eine Richtung geht, dass da der Schwerpunkt drauf liegt oder dass man halt auf 2 Jahre seines Lebens reduziert wird, der sicherlich für den einen oder anderen noch interessant ist, wobei ich mir das auch nicht mehr so vorstellen kann, weil alle Fragen dazu im Grunde beantwortet sind. Und jeder, der es nicht weiß, ja, den interessiert es vielleicht nicht oder der kann es auf hunderten von Seiten nachlesen. Aber klar, wie bin ich? Ja, du... Im Grunde auch alles Schicksal. Mein ganzes Leben ist von unheimlich vielen Schicksalsmomenten geprägt. Und es war halt Fakt, dass nach 10 Jahren Kinderkrankenschwester in einer äußerst schwierigen oder auf einer äußerst schwierigen Station, das war eine neuropädiatrische Station, das heißt, da waren Kinder mit geistig und körperlich schwersten Behinderungen. Das macht ja auch was mit einem. Das prägt einen ja auch.
Klar.
Und klar, man hätte ja sagen können, ja, da geh doch, was weiß ich, auf eine Säuglingsstation oder Entbindung oder Gynäkologie oder keine Ahnung was. Ich habe das ja wirklich auch geliebt und es hat mir auch viel gegeben, auch Kinder, die auf diesen Stationen waren, wieder zurückzugeben in die Familien, nachdem sie dann wieder gesund waren oder leider auch gar nicht gesund. Also es gab auch viele Kinder mit Unfällen, ja, die danach eine schwere Behinderung hatten.
Also sehr emotional herausfordernd,
unheimlich,
belastend.
Unheimlich. Mhm. Aber auf der anderen Seite hat das einem auch viel gegeben, auch die Gespräche mit den Familien und so. Das ist ja, du hast ja im Grunde fast auch einen kleinen therapeutischen Auftrag da. Und wenn du Nachtdienst hattest, hattest du halt glücklicherweise mal ein bisschen mehr Zeit. Und es gab ja Eltern oder gibt ja Eltern-Kindzimmer, wo die Eltern ja dann auch bei den Kindern übernachten und dann unterhältst du dich halt auch einfach mal mit den Familien.
Ja.
Und saugst es auch sehr auf und bekommst auch wahnsinnig viel zurück an Dankbarkeit. Also deswegen, es ist dieses Pflegeherz, das schlägt auch immer noch in einem. Deswegen bin ich ja auch sozusagen, nutzt das ja auch immer noch als Schirmherrin. Und das ist das, was mein Pflegeherz dann immer noch füllt. Als Schirmherrin für kranke Kinder oder betroffene Patienten mit Immundefekten und so mich einzusetzen. Anderes Thema.
Nee, aber es ist ja spannend. Also es ist immer noch ein Thema in deinem
Und mich hat es aufgefressen. Ja. Ich habe diese Fälle mit nach Hause genommen. Ich habe davon geträumt. Ich habe nicht mehr die Tür zugemacht, bin nach Hause gefahren und habe mein Leben gelebt, sondern das Leben wurde immer mehr geprägt mit diesen Fällen. Fällen ist nicht, nein, das ist kein schönes Wort.
Schicksal.
Genau, genau. Fälle ist das falsche Wort dafür, um Gottes Willen. Und dann wieder Zufall, jemanden kennengelernt, der mich angesprochen hat, könntest du dir vorstellen, das zu machen? Das war damals auf der Venusmesse, weil ich da für einen Freund gearbeitet habe.
Also du hattest vorher schon auch so ein paar Schnittpunkte, ne? Du warst einfach, du hast das Leben genossen.
Ja,
und
ich habe das ganz mit meinem ersten Mann genossen und bin unterwegs gewesen, habe das vollkommen ausgenutzt, habe natürlich auch Pornos konsumiert.
Und das ist auch was völlig, also muss man auch sagen, 2024 ist es das Normalste der Welt und Sex ist toll, Sex ist was Wunderbares und es ist auch toll.
Bin ich total bei dir. Aber ehrlich gesagt finde ich es total erschreckend, auf welchen Wegen man sich diese Filme heute angucken kann. Und ich
jedes
finde
Kind
das
kann
extremst
es
erschreckend und ich finde es ganz, ganz schlimm. Ich habe es eben gesagt, zu meiner Zeit musstest du noch in die Videothek gehen und eine VHS-Kassette ausleihen. Als ich ausgestiegen bin, ging das gerade erstmal los mit DVD und Internet. Und das waren diese Zeiten wünschte ich mir eigentlich wieder zurück, weil es ist furchtbar, dieses Bild, was da draußen gezeigt wird, dieses Frauenbild, was gezeigt wird. Und das ist halt jeder, damals war das Frauenbild ehrlich gesagt auch nicht wirklich besser. Ja?
Ich glaube, das hat sich nicht so groß verändert. Das ist halt immer so, die Frauen sind halt immer verfügbar und sind dauergeil. Es ist einfach so, ne?
Ja. Oh, dass es auch mittlerweile Frauen gibt, die Pornofilme drehen und aus einem ganz anderen Blickwinkel. Ja, wundervoll, toll, müsste es viel mehr geben, aber dieses ständige sich angucken können und dass sich 13-jährige Teenager oder noch jüngere auf dem Schulhof diese Filme furchtbar.
Da ist was aus dem Ruder gelaufen und leider ist da mit der, also ich bin kein Freund von Zensur, aber da war es, wie du schon sagst, einfach besser früher, dass man eben nur das mit dem Ausweis und man war 18, dann konnte man sich das ausleihen. Aber also du sagst, das war zusammengefasst, es war dir zu belassen, du hattest mal Lust, Abenteuergeist, was Neues auszuprobieren. Was ganz
aus
Neues.
Aus meinem Leben.
Und war das dann für dich insofern leicht, weil du hast ja erzählt, du warst so unsicher und gar nicht selbstlos. Du warst dann aber in diesen Jahren davor so weit, dich entwickelt, dass du sagtest, ja, here I am und ich bin eine tolle Frau und ich möchte mich auch gerne zeigen.
War ja Ende 20, was du ja eben gesagt hast, da war ich ja 28, als ich quasi eingestiegen bin, was ja für die Branche eigentlich schon wieder relativ
was aber, glaube ich, für dich super ist, weil da ist eben auch dann nicht so die Gefahr, sich darin zu verlieren. Wenn
ganz
du als
genau.
19, 20
und Lebenserfahrung hier. Halt einfach auch schon und ein gewisses Selbstbewusstsein. Und ich bin halt jemand, der so Gelegenheiten einfach am Schopfe packt, ne? Und dann hat sich das halt so ergeben, war natürlich auch total blauäugig im Nachhinein. Jetzt wirklich, wenn man auf mein Leben auch so ein bisschen zurückblickt, war ich hier und da auch einfach blauäugig.
Aber das finde ich auch schon
sympathisch. Aber auch abenteuerlustig, ja. Und dann stürzt man sich halt eben in das Abenteuer und bin ja dann auch nach 2 Jahren, als dieses Abenteuer für mich im Grunde ausgespielt war, sag ich es mal so.
Das ist ja auch wieder eine Sache des Mutes, dass du bist nämlich in diesen 2 Jahren, hast ja eine wahnsinnige Karriere eigentlich. Du hast bis heute die meisten Videos, DVDs verkauft. Vor dir und nach dir hat nie jemand so viel als weiblicher Erotikstar so viel verkauft. Das ist ja auch was du dann aufgegeben hast. Aber lass mich bitte noch 2, 3 Fragen zu dem Thema stellen. Du bist ja dann als Gina Wild, das war dein Künstlername, das war dein Darstellerinnenname. Ist das wirklich so auch aufgebaut worden? Also wurdest du ein bisschen vom Produzenten so ein bisschen auch noch in Anführungsstrichen gemacht? Wurde der Name einfach präsentiert? Ist das deine Idee gewesen? Wie war das? Also bist du da einfach so rein
Figur,
und gerutscht?
Man muss ja immer wieder auch sagen, Leute, es ist eine Kunst.
Ich wollte das, das ist eben ein Name, der sich dann auch bei einigen immer noch eingeprägt hat. So ätzend das für dich ist, ich kann das total verstehen. Du sagst, hey, es ist fast ein halbes, also es ist 25 Jahre her. Aber
also es ist eine Kunstfigur. So wie es ja andere Kunstfiguren auch in der Branche gibt oder gab und gibt, weiß ich nicht, gibt es die
noch? Doch, ich glaube schon, dass viele Künstler Namen haben, aber du warst halt, das war wirklich, aber
es ist eine Kunstfigur,
eine Fantasie.
Ja, genau. Und die haben halt nach meiner Interpretation dieser Kunstfigur, haben die halt keine andere mehr gefunden, die dann sagt, ja, dann mache ich das eben weiter.
Also du würdest so sagen, du warst, ach, die gab es vorher schon, diese Gina Wild.
Nein, die gab es wohl nicht, so aber nach mir gab es halt auch keine mehr. Weißt
die alte
du? Also,
Gina Wild, die
ich versuche jetzt gerade händeringend nach so einem anderen Vergleich von so einer Figur, die mehrere Verkörperungen hatte. Gibt's
doch, ich glaube schon, dass man also mehrere Gesichter, die mehrere. Grade.
Muss jetzt auch gar nicht jetzt, in der nee. Branche.
Aber dass man
Winnetou. Ja. Es gab nur einen Winnetou.
Nein,
nee,
dass man so mehrere, Winnetou. Dass man mehrere Alter. Ja, ich natürlich. Oder ich
Winnetou
bin nicht ganz.
Jetzt mit
ach, du meinst jetzt nicht, nee, James Bond ist ein gutes
James
Beispiel.
James Bond,
so,
genau.
Da gab es ja diverse
Darsteller.
Es gibt ja auch
nicht nur einen James Bond.
Aber trotzdem, also Dina Wilde ist ja ein Name, der für dich kreiert wurde. Das ist doch richtig.
Ja,
also
ja,
es
der
war
wurde
schon,
für mich
da saßen Produzenten, die sagten,
ja, wir saßen alle zusammen an einem Tisch und haben uns überlegt, wie können wir das Kind nennen? Und dann ist da Dina Wilde rausgekommen.
Und auch sonst, also wurde dann wahrscheinlich nochmal beraten, komm, dann musst du ein bisschen hier noch die Haare, Extensions und du hast dann ja auch
ich
noch.
Ich war da relativ frei in der Interpretation dieser Figur, weil ich habe den ja so gefallen, wie ich war.
Okay. Die wollten bis auf die Brustfigur, das war ja noch Thema, ne? Du musstest
das
ja auch, ne?
Das war noch Thema,
ja,
ganz ja. Genau. Aber im Grunde so, was die Optik ansonsten anging, haben sie mich ja genau deswegen, weil sie mich ja so gut fanden, wie ich war, haben sie gefragt, hier hättest, könntest du dir mal vorstellen, dass sowas hauptberuflich kommt
aber,
ja auch nicht so oft
ich,
vor, ne?
Auch das ist so ein Thema. Ich habe immer im Hinterkopf, dass viele denken, ja, also diese Erotikbranche und die armen Menschen, die da arbeiten. Ich kann mir vorstellen, natürlich gibt's auch manchmal Drehs, wo du denkst, boah, den Partner finde ich jetzt überhaupt nicht sexy. Aber gut, ich will jetzt nicht von 70er, 80ern sprechen. Ich glaube, das hat sich auch sehr positiv verändert. Das ist kann auch Spaß und viele Darstellerinnen und Darsteller haben einfach Spaß und ich schätze dich so an, dass du es einfach toll und für diese kurze Zeit hat es dir auch wirklich Spaß gemacht.
Ja, Logo.
Punkt. Und du wurdest nicht irgendwie, das arme Ding wurde da irgendwie
nein,
reingezogen.
Nein, ich war ja nicht jung, ich brauchte ja, nicht das Geld. Also der klassische Spruch war bei mir überhaupt nicht der Fall. Es war einfach Lust darauf, abenteuerlustig, ausprobieren und ja, aber genau, und das war ja auch der Grund, warum ich dann nach 2 Jahren ausgestiegen bin, weil es dann halt wirklich, wie gesagt, ja, abgespielt war, das Thema.
Also es hat sich dann auch abgenutzt, ne? Du hast gemerkt, dass jetzt, also es wiederholt sich ja und Sex ist zwar was Spannendes, aber
ja,
den doppelten Rittberger vom Schrank muss ich jetzt nicht noch machen,
nee,
oder?
Nee, irgendwie, und wie gesagt, du, ich wüsste, das ist ja immer so, man weiß ja nie, wie sein Leben verläuft, ja, wenn man das wüsste, dann würde man vielleicht viele Dinge einfach auslassen und sagen, so, lassen wir mal. Ich konnte ja auch dann damals nicht damit rechnen oder ich habe damit nicht damit gerechnet, dass ich dann ja wiederum einen Regisseur kennenlerne, der mir dann wieder ganz andere Wege geebnet hat. Ne?
Ja,
wer
ja,
weiß, vielleicht würde ich das auch heute immer noch machen. Ich weiß es nicht. Letzten Endes ist die Entscheidung, wie ich sie getroffen habe, auf jeden Fall die richtige.
Deine Eltern, dein Umfeld. Ich bin sicher, dass du da offen mit umgegangen bist, aber das war ja sicherlich auch für dich mit Herzklopfen verbunden und das macht man ja nicht mehr eben so. Also ich glaube, das ist sogar heute in der OnlyFans Ära und wo wir eigentlich so übersexualisiert sind, wo eigentlich Sex...
Ich kenne das,
ne, also,
OnlyFans
ach,
gar nicht.
Ach, kennst du?
Ich
das
weiß,
ist ja das, heute kann ja jede Hausfrau und jede Teenager kann irgendwie dann mal irgendwie oben ohne sich zeigen. Gut, Teenager, ich will jetzt hier nichts Falsches sagen, Gottes Willen, das muss immer im Rahmen des Jugendschutzes sein.
Ja.
Aber OnlyFans ist ein Portal, wo du halt unter einer Paywall
also
dann
FSK 18?
FSK,
oder?
Ja, also ich glaube, es gibt da auch...
Ich habe davon natürlich
also,
schon mal gehört, aber ich habe mir das nie angesehen.
Da gibt es von, dass irgendwie Cora Schumacher ihre Schlüppis da irgendwie präsentiert, wo es noch
ehrlich?
Relativ Softporno ist, aber man kann auch da Hardcore-Sex, aber so ein bisschen self-made. Das ist im Grunde so wie Home-Videos, nur eben
Amateur-Videos,
reloaded.
Amateur-Videos.
Amateur-Videos und da kann man halt, und da verdienen sich einige eine goldene Nase, 10.000 Euro im Monat.
Es ist
ne?
ja also auch
das
absolut ist, nicht verwerflich, solange die
null.
Das freiwillig
absolut.
Machen. Das ist so wichtig, ja, weil du hast es eben gesagt, es gibt durchaus Menschen, die das freiwillig machen, weil sie einfach Bock drauf haben, weil sie vielleicht auch exhibitionistisch veranlagt sind. Können die alle machen. Sollen sie doch wirklich Spaß haben am Leben.
Ja, total.
Was halt nicht, es gibt halt einfach auch da Grenzen. Und nochmal, dass das nicht möglich ist, das irgendwie in irgendeiner Weise zu verhindern, dass halt junge Menschen, die ein völlig falsches Bild von Sexualität vermittelt bekommen, dass das nicht unterbunden werden kann, das ist mir ein Rätsel. Wahrscheinlich, ja. Weil es über
Server in den Seychellen läuft und so und die Büchse der Pandora ist da geöffnet. Nun hast du ja wirklich nur 2 Jahre gearbeitet und du hast gesagt, es war das Buch auserzählt, es war dann auch die Spannung weg. Trotzdem wieder dein Entdeckergeist, deine Wagemut. Warum hast du dann trotzdem, ne nicht warum, sondern das war ja trotzdem sicherlich eine Sache, die Mut bedarf hat, zu sagen, nach dem Aufbau so einer großen Karriere, wo du ja auch gut verdient hast, zu sagen, nee, reicht mir jetzt aber auch und ich will das nicht ewig machen, ich erfinde mich neu. Musstest du da lange überlegen oder warst du da so klar, dass du gesagt hast, nee, einfach zack und ich mache das jetzt. Weil na, das sind ja Überlegungen, ne? Also,
ja, ja, klar, macht es auch immer Sinn, Entscheidungen, die man vielleicht in ein paar Sekunden trifft, dann nochmal sich hinzusetzen und zu überdenken oder auch alles zu reflektieren.
Und die Produzenten, die sogar sagen, Gina, nicht schon, Michaela, das kannst du doch nicht machen. Also du bist doch hier irgendwie so ein Superstar und das können wir jetzt noch 10 Jahre weitermachen.
Ja, leicht war es auch nicht. Naja, dass die mich natürlich nicht gehen lassen wollten, war klar, aber letzten Endes war es meine Entscheidung, der Vertrag ist ausgelaufen und dann habe ich gesagt,
das war nur ein 2-Jahres-Vertrag oder wie?
Naja, das war immer ein Jahresvertrag. Ne?
Okay.
Und dann hat sich das halt so, es ergab sich halt, es hat alles irgendwie gepasst und es fühlte sich für mich einfach richtig an. Ich bin jemand, der sehr viel aus dem Bauch heraus auch entscheidet. Sicherlich dann auch nochmal hinsetzen, wie gesagt, überdenken, für und wieder. Du kannst aber auch nicht alles abwägen, du kannst ja nicht in die Zukunft gucken. Du weißt nie, wie es läuft.
Aber du hattest damals dann auch schon, als dir Vertrag auslief, ein Filmangebot. Also du hattest jetzt nicht, warst jetzt nicht so irgendwie, ich springe jetzt wieder total ins kalte Wasser. Das war schon jetzt der Plan B, ne?
Ja,
also,
genau, sagst, weil das kam ja noch zu meiner aktiven Zeit, kam ja die Anfrage für den Dreh mit Markus Rosenmüller. Der hat ja dann für mich mit mir gedreht für Piep damals, für diesen Opener von dieser von der Talkshow.
Die legendäre Piep. RTL 2, ne, war das? Oder
ich glaube, es war RTL 2 mit
Verona,
ne? Verona,
genau.
Und da haben wir mit zusammengearbeitet. Da war Markus damals noch mit bei der MME, also die hat das ja produziert und er hat den Trailer oder den Opener gemacht. Und da hat dann nach dem Dreh kam er halt zu mir und sagte, du, mir ist da eine Idee gekommen. Du hast eine super Präsenz vor der Kamera. Ja, du bist wirklich eine tolle Erscheinung. Du hast auch, du nimmst den Raum für dich ein, ne? Du machst was, wenn man mit dir arbeitet. Du fängst den Zuschauer ein und so. Ich habe da eine Idee. Ich habe jetzt demnächst meinen ersten Debüt-Kinofilm, Der tote Taucher im Wald, und ich würde dir da gerne eine Nebenrolle anbieten. Und dann habe ich erstmal gedacht, wie jetzt? Fand ich natürlich total spannend. Er sagte, ja, du müsstest aber natürlich nach München kommen zum Casting. Das mache ich mit allen, die werden gecastet vorher. Und dachte ich, der labert nur, der meldet sich sowieso nie wieder. War wirklich mein erster Gedanke. Aber es war echt so, der hat sich gemeldet. Ich bin nach München zum Casting, habe vorgesprochen für die Rolle der Sekretärin, für Katharina, glaube ich, heißt sie, ja, oder hieß sie, die Sekretärin von Dieter Pfaff. Eine recht große Nebenrolle damals schon für mich, für jemand, der wirklich völliger Quereinsteiger wieder einmal war. Habe die Rolle bekommen, hatte eine wundervolle Zeit. Denke, ich habe überzeugend gearbeitet, weil ich habe mit Markus mehrere Sachen danach noch gemacht. Und da habe ich halt, wie gesagt, den wundervollen Dieter Pfaff kennengelernt, unter anderem. Also Axel Mielberg ist ja noch dabei gewesen. Dann Uwe Ochsenknecht hat eine Rolle da gehabt. Also der war auch wirklich super prominent besetzt, ne? Ingo Naujoks und. Ja, und dann war das halt eine tolle Arbeit. Und ich habe natürlich viel Zeit mit Dieter verbracht. Wir haben sehr viel miteinander geredet. Und ich habe gemerkt, mir macht das Spaß. Das ist toll.
Nun war es ja so, die erste Zeit lief es gut, dann hattest du eine Durststrecke, hast dann ja auch ganz offen gesagt, Dschungelcamp war deswegen auch, weil du eben die Kohle brauchtest. Das finde ich auch immer super, ne? Weil muss ich auch mit Augenzwinkern einmal sagen, dass ich das komisch finde, wenn dann Leute anfangen zu erzählen, dass sie das für die innere Suche brauchen, ne? Und für irgendwie einen Campingurlaub oder was du selbst ja auch schon gesagt hast, das ist natürlich alles Bullshit. Aber was, worauf ich nochmal hinaus möchte, hast du dich dann nicht in dieser Zeit, wo es dann eine Durststrecke gab, manchmal auch geärgert. Mensch, Michaela, warum hast du denn die Rechte an dem Namen abgegeben oder an den Einnahmen zu deinen Filmen? Weil die hätten ja immer noch dir Kohle reingebracht.
Ja,
war das? Also ich meine, hätte Fahrradkette, aber da warst du einfach nicht so gut beraten, ne? Da warst du zu blauäugig, oder?
Ich habe mich immer selber beraten.
Ach so.
Beziehungsweise mein damaliger Mann hat das Management gemacht,
okay,
aber der
also
hatte ja in dem Sinne auch nicht wirklich Ahnung vom Geschäft.
Deswegen, also das ist ärgerlich, ne? Weil da hättest du hätte, ne?
Ja, trotz, also diese Frage, die stellt sich, die ist auch total legitim, aber ich bin jemand, der sehr konsequent ist in seinen Entscheidungen. Und ich habe mich damals ganz konsequent dafür entschieden, mich komplett davon zu verabschieden.
Also einen klaren Cut zu machen.
Man kann nicht sagen, hier, ja, ich mache das nicht mehr, ich will das nicht mehr, ich will damit nichts mehr zu tun haben, aber auf der anderen Seite klingelt hier ständig die Kasse und du profitierst irgendwie immer noch davon. Ich bin da bin einfach ein sehr konsequenter Mensch.
Ja.
Und ich finde, alles andere ist auch einfach, ja, das wäre ja dann auch irgendwie nicht konsequent gewesen, zu sagen, nach außen hin tue ich so, als will ich nichts mehr damit zu tun haben oder ich lege das jetzt ab, aber die können mich trotzdem immer noch gerne weiter bezahlen. Das geht einfach nicht. Natürlich hatte ich Durststrecken. Ich bin jetzt ja auch selber schuld. Ich habe mich ja auch selber in diese Durststrecke katapultiert, weil ich gedacht habe, das läuft immer so weiter.
Und du hast ja auch toll gelebt, ne? Das hast du ja auch schon mehrfach erzählt, dass du dann auch dir teure Autos gekauft hast, irgendwie
und
Luxushotels.
Auch das hat Spaß,
ne? Und das eben, das ist doch auch so geil, weil du kannst ja auch nicht, ich sag mir immer, natürlich ist es schön, was für später aufzubewahren, aber auch das Leben zu leben, ne? Und das zu
aber
genießen.
Aber ein bisschen too much, weißt du? Es hätte ja auch drei Gänge runter. So. Aber
also du hast
aber
ordentlich
es hat
krachen
halt
lassen.
Spaß gemacht, Und man dachte natürlich, ja, das läuft immer so weiter. Anfängerfehler, ganz großer Anfängerfehler in unserer Branche. Man denkt, das läuft immer so weiter. Hätte ich mir damals schon ein paar Dokus von ein paar Hollywood-Stars angeguckt, dann hätte ich gesehen, das läuft auch bei den Hollywood-Stars.
Das ist so, es
immer
gibt immer.
Aber gut, auch das hat was mit mir gemacht. Das hat mich auch wieder, also diese ganz schlimme Phase, dann hatte ich ja eine Scheidung hinter mich gebracht, habe mich von meinem ersten Mann getrennt. Das war halt auch sehr kostspielig, habe mich da hoch verschuldet und dann musste ich wieder aufstehen und wieder überlegen. Für mich gibt es halt, ich kenne Gott sei Dank nicht das Gefühl einer kompletten Leere und Ratlosigkeit. Ich erfinde mich irgendwie immer neu.
Woher würdest du denn sagen, nimmst du dieses Urvertrauen an deine eigenen Kräfte? Weil ich finde es eben so inspirierend, dass du sagst, du hast trotz dieser doch großen Enttäuschung, die du auch verdauen musstest, Gott sei Dank jetzt die letzten, glaube ich, 10, 15 Jahre läuft es bei dir ja eigentlich grundsätzlich runter. Aber es gab ja wirklich Achterbahngefühle, ne?
Also
genau,
seit
ja, so im Grunde 16 Jahre. Jetzt schon, ne? Aber woher nimmst du das? Diese Kraft, die anderen Menschen fehlt, kannst du die aktivieren oder?
Ich bin so ein positiver Mensch. Also bei mir ist das Glas auch immer halb voll. Ja, und irgendwie, wie gesagt, da sind wir wieder bei der Sache. Ich betrachte das Leben als Geschenk und natürlich als Herausforderung. Ich weiß nicht, wo ich diese Power her habe. Ich kann es dir nicht sagen. Es ist einfach in mir. Aber ich kann dich beruhigen. Es gibt auch Tage, wo ich einfach nur im Bett liegen
will. Ja, du, das kennen wir alle.
Und wo ich einfach nur sage, nein, es regnet und
heute
ich habe keine Lust und ich will auch keinen hören und keinen sehen. Und auch das musste ich lernen und das nehme ich dann auch für mich in Anspruch. Ich nehme dann auch diese Phase für mich in Anspruch zu sagen, so, ich gehe nicht ans Telefon, es kann anrufen, wer will, außer meine Eltern, da gehe ich eigentlich immer, also wenn ich nicht rangehen kann, weil ich gerade was anderes mache, rufe ich sie zurück. Aber es gibt so Leute, da gehe ich natürlich immer ran, wenn Carlos anruft und wenn meine Eltern anrufen. Aber alle anderen wissen das auch. Also mein ganzer Freundeskreis weiß, Leute, ich kann nicht immer rangehen, weil ich entweder gerade arbeite oder weil ich auch einfach keine Lust habe. Aber ich melde mich bei euch. Da bin ich auch sehr zuverlässig. Und ich finde, diese Phasen muss jeder für sich in Anspruch nehmen. Wir müssen auch ganz viel Selbstliebe betreiben und ganz viel Seelenpflege. Musste ich aber auch erst mit den Jahren lernen.
Gibt genug Leute, die dann psychische Probleme bekommen, weil sie diese Seelenpflege nicht betreiben.
Ja,
und dann irgendwann fliegt es einem um die Ohren.
Es ist mir schon um die Ohren geflogen. Es ist mir in Form eines Hörsturzes um die Ohren geflogen. Und das hat mich auch wieder zurückgeholt auf den Planeten. Und mein Körper hat mir ganz, mein Arzt hat mir ganz klar gesagt, Frau Schaffrath, Sie haben im wahrsten Sinne des Wortes zu viel um die Ohren. Bei anderen kommt ein Herzinfarkt, Schlaganfall, bei Ihnen sind es die Ohren, nehmen Sie das nicht auf die leichte Schulter.
Ich möchte noch mal einen kleinen Schlenker machen, das ist unabhängig von deiner zweijährigen Zeit. Ich finde das Thema Sex einfach wunderbar spannend, ja, ist so, ja, tatsächlich, einfach du, ist so, da kann man immer gut drüber reden, weil ich finde es bei dir so inspirierend, dass du generell sehr entspannt da bist. Das würde ich mir bei so vielen Menschen viel mehr wünschen, dass eben das Thema Sex was als was ganz Normales, als was Wunderbares gesehen wird. Worauf ich hinaus möchte, weil du ja so unsicher warst als Teenager und als junge Frau, wann würdest du sagen, ging das los, dass du auch Lust darauf hattest? Und sagst, das ist was Tolles und ich möchte mein Leben auch in dieser Beziehung genießen, finde das toll und habe keinen Bock, mir da irgendwelche Reglements aufzulegen und diese Prüderie und diese Spießigkeit und dieses und was ja Gott sei Dank in den 90ern schon gar nicht mehr so war. Ich glaube in den 60ern, 70ern, da sind die 70ern, ging es ja jetzt los mit der freien Liebe und
60er,
so, ne?
Du,
da ging es richtig
also
ab, ne? Den Kommunen, ne? Aber würdest du sagen, das ist dann erst in den 20ern in dir so erwacht? Weil ich kann mir nicht vorstellen bei dem Foto mit deinem Führerschein, dass du da schon jetzt so eine wilde Frau warst, die irgendwie.
Gar nicht.
Du hattest natürlich Lust auf einen Freund, aber das war ja noch
gar
irgendwie,
nicht.
Ne?
Ja, also, das kam wirklich mit dem wachsenden Selbstbewusstsein. Kam das dann, dass man ja dann auf einmal merkte so, also die Funde purzelten,
ja,
ne?
Ja.
Man konnte irgendwie schicke Klamotten anziehen, dann ging das auch los mit dem Schminken. Ich habe relativ spät angefangen, mich auch zu schminken, also mehr aus sich herauszuholen. Wobei ich heute dann wieder so der Typ bin, ich bin eigentlich am liebsten ungeschminkt. Also ich sag dir ganz ehrlich, die halbe Stunde bleib ich lieber länger liegen und schlaf noch ein halbes Stündchen und schlummer so ein bisschen. Kuscheln ein bisschen. Und mit meinem Mann, wenn wir die Zeit dafür haben, ja, finde ich viel schöner mittlerweile. Wobei es ist natürlich auch toll, wenn man sich schminkt oder wenn man sich schminken lässt und man hat eine tolle Klamotte an und so. Und das ist halt das Schöne auch an meinem Leben, dass ich das alles haben kann. Ja? Du kannst mit mir völlig ungeschminkt mit irgendwie locker Klamotten irgendwie, schlunzig Klamotten, kannst mit mir campen fahren. Das sagt mein Mann immer so schön, man kann mit dir alles machen. Ich kann mit dir auf dem Campingplatz, ich kann
und
mit dir aber
roten
auch auf dem
roten
Teppich. Und das ist beides toll.
Aber jetzt nochmal zu dem Wort mit drei Buchstaben. Ja. Wie unverkrampft oder auch verkrampft ist unsere Gesellschaft in deinen Augen heute noch bei dem Thema? Weil ich glaube, es hat sich sehr viel getan. Es ist natürlich auch durch die ganze Social-Media-Ära, du hast es schon zu Recht, auch kritisch, eine Übersexualisierung, leider eben auch, dass schon Zwölfjährige da Hardcore-Gangbang-Pornos sehen. Aber sind wir da auf einem guten Weg, dass wir uns da locker gemacht haben? Oder sagst du, nee, liebe Leute, ich finde, da ist immer noch ganz schön viel Prüderie und immer noch ganz schön viel Verklemmtheit in der Gesellschaft bei dem Thema?
Also was die Branche angeht, ich hatte das ja eben schon mal erwähnt, also ist es immer noch hier und da so, aber es ist viel weniger geworden, dass so eine moralische Decke so über Frau Schaffrath schwebt. Es wird aber immer weniger. Es sind nur noch so Vereinzelte, bei denen dann irgendwie wahrscheinlich...
Die sterben alle aus.
So wahrscheinlich dieses Kopfkino stattfindet. Die nenne ich dann immer so liebevoll die Ewiggestrigen, weißt du? Mittlerweile nehme ich das... Also ich nehme das sowieso mit Humor. Puh, was andere Leute über mich denken, ne, muss deren Kopf aushalten mittlerweile. Da bin ich mittlerweile angekommen. Ich glaube schon, dass es viel, viel lockerer geworden ist. Zum Glück. Weil man sagt doch immer die schönste Sache der Welt, aber irgendwie wird es dann so verpönt. Und dann so, nein.
Aber und vor allem die am meisten machen, die sind die größten Konsumenten. Ja, ist doch so. Ist
ja,
doch so.
Mag so sein, keine Ahnung. Also,
Prüderie, also ich würde so sagen, das ist so, ich habe ja auch mal gelesen, dass gerade die junge Generation, obwohl, die sollen wieder so die neue Prüderie und irgendwie, oh Gott,
ja, aber
und
wie macht sich die denn bemerkbar? Ich kann es dir nicht sagen.
Weniger Sex vor allem. Es macht sich bemerkbar, dass durch diese Übersexualisierung und durch dieses ganze Social-Media-Dating, dass die immer größere Ansprüche haben und dass sie ganz Schwierigkeiten haben, auch einen Sexpartner zu finden.
Das ist wirklich das, was mir wirklich Sorgen macht, dieses Abstumpfen, weil es übersexuell ist.
Weil man es überall permanent 24/7 haben kann.
Ja,
ne?
Genau, weil du es 24/7 haben kannst. Und das ist einfach zu viel. Dieser ganze Reiz, das Ungewissen, das Kribbeln, das Prickeln, das ist alles, das wird uns doch alles genommen durch dieses ständige...
Jetzt allein das Prickeln, dass ich dann mit 18 in der Videothek hinter dem Vorhang war und dann guck dich, welchen Film finde ich spannend und dann allein dieses Ritual. Ja, also ich will das nicht romantisieren, aber das eben so auch, das ist alles was Besonderes. Und jetzt, du stumpfst
Ritual,
wirklich ab. Ja,
du sagst es. Und auch das erste Mal ist doch irgendwie in gewisser Weise ganz wichtiger, einschneidender Moment in deinem Leben, der mit ganz vielen Ängsten verbunden ist, den man ja irgendwie noch so geplant hat irgendwie, mit allem drum und dran. Mhm. Hoffentlich ist man alleine, also hoffentlich sind die Eltern nicht zu Hause und das alles ein bisschen mit Kuscheln und vielleicht auch ein bisschen noch schön essen gehen oder ins Kino und so dieses...
Ist alles, der Zauber ist so ein bisschen weg. Ne? Früher war doch alles besser für die
jetzt. Vielleicht nicht alles, das wünschte ich der jungen Generation so, so sehr, weil es auch so schön war.
Aber also bist du guter Dinge, so Prüderie, siehst du nicht, dass das wiederkommt? Sind wir einfach drüber hinweg, ne? Da gibt es keine Gefahr.
Da sehe ich keine Gefahr. Okay. Ich meine, schau dir das deutsche Fernsehprogramm an, das ist mir auch alles viel zu, das ist mir alles
too much. Naked Attraction.
Ich hätte wirklich nie gedacht, dass ich das mal sage, aber es ist mir einfach zu inflationär.
Du meinst jetzt auch mit diesen Dating-Shows und wenn da irgendwie Bachelor in Paradise und drüber, das meinst du gar nicht, oder was?
Ich gucke das alles gar nicht. Ich kann mir darüber kein Urteil erlauben. Das mache ich auch nicht.
Aber was meinst du
mit Inflation? Weil ich es nie gesehen habe. Ja, aber also, das ist alles so, es ist halt alles so auf Naked Attraction. Klar habe ich mir das angeguckt.
Aber das 10 Minuten. Möchte ich gar nicht sehen,
nein.
Was man da an Elend zu sehen bekommt.
Ja, nein, ich meine, das muss doch alles nicht sein.
Also du meinst, das ist dann ja auch zu offen.
Es ist mir einfach zu viel. Okay. Es ist mir einfach zu viel. Leute, holt bitte wieder den Zauber ins Kennenlernen. Das Geheimnisvolle. Den Zauber in Beziehungen kennenlernen, aufbauen und nicht am ersten Abend in die Kiste steigen. Aber das ist jetzt wirklich das, was ich den jungen Menschen geben soll. Ja. Wenn ihr in meinem Alter, also über 20 und man hat Erfahrungen gesammelt, man weiß, was es auch gibt da draußen und was es nicht geben sollte da draußen. Es gibt Abgründe, die sich auch auftun und das müsste verboten werden. Holt das doch bitte wieder zurück.
Schönes Schlusswort zu diesem Komplex, liebe Michaela. Jetzt kommen wir nämlich zu was ganz Leckeren. Mhm. Und zwar Übergang. Die Corona-Zeit war ja für uns alle eine große Herausforderung. Natürlich für Freiberufler wie mich oder auch für dich ganz besonders ätzend war. Als Schauspieler hast du wirklich richtig in die Röhre geguckt. Du konntest gar nicht mehr arbeiten. Du wurdest deiner Arbeitsgrundlage beraubt. Du bist aber wieder ein Stehaufmännchen. Du bist kreativ. Du lässt dich durch nichts unterkriegen und hast in dieser Zeit einen Eierlikör entwickelt. Nämlich deinen eigenen Michaela Schaffrath. Eierlikör mit drei verschiedenen Geschmacksrichtungen. Magst du mal erzählen, wie kam das, dass du auf diese Geschäftsidee kamst mit Eierlikör? Weil Eierlikör gibt's ja schon viel, aber es gibt ja so
aber
eine niedliche
Geschichte. Aber nicht von Michaela Schaffrath.
Also während du erzählst, ich schenke jetzt mal
ein. Ja, ich habe da ja auch mal unsere drei, ich nenne sie immer die Miniaturflaschen, die Probierfläschchen mitgebracht.
Ja, ich mache jetzt mal hier so.
Die man auch erwärmen kann.
Ich teste jetzt den Santon, die Santon Eierei.
Der ist auch noch prämiert. Die Santon Eierei ist prämiert. Aber fangen wir mal von vorne.
Also der heißt aber, der Eierlikör heißt Eierei.
Das hat mein Mann. Mein
gut.
Mann.
Wir trinken das. Also mal. Einmal, ich muss
gut,
jetzt mal. Ich
du bist ganz heiß auf den Stoff.
Ich liebe es. Ich bin Eierlikör-Fan.
Zum Wohl.
Bin gespannt.
Schon alleine.
Richtig
wenn du
lecker.
Das riechst, ne?
Ja.
Du riechst das fruchtig-herbe vom Santon.
Ist
Santon
toll.
Ist jetzt die
gut.
Dritte Kreation, die wir vor einem Jahr ins Leben gerufen haben. Inspiriert durch unsere Liebe zu Santon. Wir sind Ostseeurlauber. Wir lieben zum Beispiel die Insel Rügen. Da gibt's ja Santon ohne Ende. Und wir haben uns überlegt, nach dem erfolgreichen Start mit der Vanille-Eierei und danach
lecker.
Der Marzipan-Eierei haben wir uns gedacht, wir müssen jetzt nochmal was fruchtig-herbes, was Schönes, was Außergewöhnliches kreieren. Und erinnerst du dich noch an das Solero-Eis?
Ja, genau.
Das schmeckt ja so ein
Hülle,
bisschen
ne?
wie das Solero-Eis,
was über
nur
dem
mit
Vanille-Eis.
Alkohol, muss man dazu sagen. Ne?
Und das ist ja, also schmeckt sehr lecker. Ich bin bin ja Eierlikör erprobt und wirklich
toll.
Toll.
Also ich kann nur dazu sagen, für die Zuschauer, die gibt's nicht nur in diesen 5CL-Flaschen. Darf man eigentlich in die Kamera sprechen?
Kannst du auch, ne? Aber
nicht nur in 5CL-Flaschen, die gibt's auch in der großen, die habe ich jetzt nicht mit, aber die gibt's in der großen
halber Liter Flasche,
die sieht dann so groß aus.
Da hätte sie ja ein Besäufnis gegeben.
Um Gottes Willen. Wir wollten es ja nicht übertreiben.
Kein Alkohol während der Arbeit, habe ich mir eigentlich vorgenommen.
Flasche. Eine Glasflasche, Apothekerflasche mit Holzkorken.
Okay, cool.
Also auch nachhaltig, weil du kannst die Flaschen danach noch wiederverwenden. Als viele machen das als Blumenvase oder Essig, Öl,
Nachhaltigkeit
Seifenspender
immer Thema.
Ist ganz wichtig. Naja.
Aber wie kam das mit dem Eierlikör?
Und auch da, es gibt keine Zufälle. Wir haben ja ein Haus geerbt in Bremen, ein Altbremer Häuschen von Carlos Oma Martha. Wir haben dieses Haus 2019 entrümpelt. Also seit 2019 arbeiten wir in diesem Haus und sind immer noch dabei, hier und da kleine Arbeiten vorzuführen. Ich glaube, wenn man ein eigenes Haus hat, hört man nie auf. Wenn du oben fertig bist, fängst du unten wieder an, so ungefähr. Aber wir sind ja auch, ich sage immer, Bob und Bibi Baumeister. Wir machen ja auch sehr viel.
Ihr werkelt bis heute noch, ne?
Ja, wir werkeln bis heute noch. Wir sind wirklich beide handwerklich begabt. Also Carlos natürlich weitaus mehr als ich. Aber ich habe das Gen auch von meinem Vater bekommen. Ich habe zum Beispiel letztes Jahr zu meinem Geburtstag einen rosa Makita-Bohrer, Schrauber. Also nicht Bohrer, sondern Akkuschrauber geschenkt bekommen. Den gibt's auch für Mädchen in
sehr
rosa.
Schön.
Yeah, ich freue mich schon, wenn wir wieder weitermachen können im Haus. Naja, auf jeden Fall war es so, dass ein ganz, ganz lieber Freund von uns, Carlos bester Freund, hat uns besucht, wollte uns bei der Sanierung helfen und hatte 28 Eier von seinen glücklichen Hühnern dabei. Das war im November 2020. Corona mittendrin. Wir hatten viel Zeit.
Der gebacken, man wusste nicht, wie geht's weiter. Der zweite Lockdown war da im November 2020. Man dachte, man hat es geschafft und dann
Wir hatten echt viel Zeit, weil Corona hat uns beide von 100 auf 0 runtergebremst. Carlos ist Fotograf, also hatten wir beide keine Jobs. Und wie gesagt, wir haben die Zeit genutzt, um das Haus in Ordnung zu bringen, komplett zu sanieren oder anzufangen zu sanieren und sein Freund Daniel hat uns geholfen. Jetzt drückte der mir diese 28 Eier in die Hand und ich habe gedacht, oh Gott, was soll ich denn damit machen? So viel Kuchen kann man nicht backen, so viel Eierspeisen, sei es Rühreier oder da sind wir ja mit Eiern overloaded. Dann sagte Carlos, entrümpelt, da muss
genau,
ich ja nochmal.
Wir
haben das Haus 2019 entrümpelt und haben auf dem Dachboden eine alte Truhe gefunden. Schatztruhe. Aber was für ein Schatz. mit vielen Bildern vom Haus, mit Bildern von Oma Martha, von Opa Hermann. Da waren Testamentsentwürfe drin, da waren ganz viele Dokumente vom Haus drin und auch ein Kochbuch von Opa Hermann, der war Fleischermeister. Ganz viele tolle Rezepte, die er selber halt quasi ja aufgeschrieben hat mit Sülze und keine Ahnung, was da noch alles kommt. Ich habe ja schon gesagt, wenn gar nichts mehr läuft, mache ich noch Sülze. Ja. Aber das bin nicht so der Sülzen-Fan. Nee, aber
ich auch nicht, ehrlich gesagt.
Gut, also das wäre wirklich worst case. Es gibt einen Markt für Sülze. Und da war auch der Zettel von Oma Marthas Eierlikör drin. Und dann haben wir das aber erstmal alles weggelegt, fanden das ganz toll. Also die Truhe steht immer noch das auf dem Dachboden. Wirklich
wie in so einem schönen romantischen Film.
Dann ist das
und
dann, schön.
Ja. Und
also
das
auch
war
Bilder
ein Rezept.
Und Fotos. Ja, und das war ein Rezept aufgeschrieben. Ja. Das ist ja jetzt nicht so wahnsinnig viel in Eierlikör drin.
Trotzdem, es gibt aber wirklich Nuancen, die dann auch dann den Geschmack
also
verändern.
Da ist es auf jeden Fall die Vanille, ne? Weil Oma Martha hat Vanille mit reingemacht in den Eierlikör. Und dann haben wir das aber erstmal weggelegt, weil wir hatten erstmal mit dem Haus genug zu tun. Und dann war halt 2020, dann kam halt Daniel mit seinen besagten 28 Eiern von den glücklichen Hühnern. Und ich stand dann jetzt da und dachte, was mache ich denn
damit,
jetzt damit?
Also.
Und dann hat Galas gesagt, weißt du was, wir probieren mal Oma Marthas Eierlikörrezept aus. Weil ich bin jemand, wenn ich die Zeit habe, mache ich immer Geschenke zu Weihnachten für Freunde und für ein paar Geschäftspartner, die mir sehr am Herzen liegen. Ich backe Plätzchen oder verschenke Schokolade oder irgendwas aus Bremen, ne, oder aus der Stadt, in der ich wohnte. Dann habe ich dann so nette Geschichten gemacht mit Weihnachtskarten, handgeschriebenen Weihnachtskarten. Und das versuche ich auch immer noch aufrecht zu erhalten. Und dann sagte Carlos, wir verschenken jetzt dieses Jahr unseren eigenen Eierlikör. Und dann habe ich den nachgebastelt. Ich habe ein bisschen gegoogelt, weil ich wollte jetzt nicht wie die Omis, wie wir das früher kennen, Wasserbad,
ja, oh Gott,
Schneebesen, oh. Sondern
da gibt's doch Thermomix bestimmt.
Ja, genau. Und ich habe geguckt, ob man das im Thermomix nachbasteln kann. Habe geguckt, welche Knöpfe muss ich drücken, welche Temperatur muss ich einstellen. Alles Rinder an den Zutaten. Und dann haben wir den ersten Eierlikör, haben wir dann sozusagen hergestellt. Und der Name ist entstanden, weil die Küche sah aus wie ein Schlachtfeld. Ja, und Carlos sah die ganzen Eierschalen und gesagt, was ist denn das für eine Eierei hier? Und so ist der Name entstanden. Und dann haben wir gesagt, wir nennen den Eierei.
Und das war dann auch schon in eurem Hinterkopf, dass das auch dann vertrieblich irgendwie,
nee,
also,
gar
das
nicht,
das noch gar nicht,
gar,
also dieses Geschäftsfeld.
Und Carlos hat mir dann gesagt, ich habe dann beim, ich glaube, es war beim DM oder so, ja, DM Rossmann, ich weiß es jetzt nicht mehr. Da gibt's ja diese 200 Milliliter Bügelfläschchen, ne, die so plopp, fand ich ganz toll, Glas, Bügelfläschchen mit Verschluss, habe ich gekauft und Carlos hat über Nacht mit Daniel zusammen, haben die das Etikett entwickelt. Und mit meinem Gesicht schon vorne drauf, das haben wir ja auch hier auf den professionellen Flaschen, haben wir das übernommen, Michaela Schaffraths Eierei. Und so ist das entstanden. Und dann haben wir das verschenkt an Familie, Freunde und ein paar Geschäftspartner. Und jetzt kommt die Idee,
das groß zu vermarkten,
groß zu machen, also groß Küchen.
Ihr seid heute in vielen Edeka-Filialen schon.
Ja,
also
wir sind
das
bei
Edeka-Filialen
mit Karstadt.
Du wirst noch Eierlikör-Großmogulin und so. Und
mal sehen. Warten wir es ab. Also ich meine, es hat schon viel mehr stattgefunden, als wir jemals gedacht haben. Als wir das dann verschenkt haben zu Weihnachten, kam im Januar 2021 einer der Geschäftspartner auf und zu und hat gesagt, der ist so lecker, den musst du auf den Markt bringen. Und ich so, wie jetzt auf den Markt bringen? Wir bringen jetzt zusammen Michaela Schaffraths Eierlikör auf den Markt. Ich sag so, wie soll das denn gehen? Ich bin keine Spirituosenherstellerin, ich weiß überhaupt nicht, wie das geht. Und ich weiß auch gar nicht, mit wem. Und überhaupt sagt er, ich bringe dich mit den richtigen Leuten zusammen. Dann hat er uns mit einem ganz, ganz tollen Kaufhaus in Bremen zusammengebracht. Made in Bremen heißt das. Kann ich nur jedem empfehlen. Leute, wenn ihr in Bremen seid oder wenn du mal in Bremen bist, fahrt zum Domshof, da ist Made in Bremen. Mhm. Das ist ein tolles Geschäft. Und die verkaufen nur regionale Produkte aus Bremen. Und umzu. Man sagt ja in Bremen umzu. Und mit denen haben wir angefangen. Die haben mir eine kleine, wundervolle Manufaktur empfohlen, mit denen ich das professionell herstellen kann, weil du musst ja unheimlich viele Reinheitsgebote, du musst ja alles einhalten. Mit denen habe ich mich zusammengesetzt, noch mit einer ganz, ganz tollen Partnerin, die ein tolles Geschäft in Bremerhaven hat, Winzerkind. Und mit der haben wir das zusammen entwickelt. Die hat uns dann wiederum mit der Manufaktur zusammengebracht. Die haben das Rezept bekommen, das muss man da dann abgeben, ne? Sonst bist du ja nicht
klar,
die Zutaten. Und dann sind wir auf den Markt gegangen zu Ostern 2021, das erste Mal. Und das hat so geknallt, dass wir nachproduzieren mussten. Ohne Ende, mittlerweile,
wie ohne gesagt, die Höhle der Löwen auch nochmal, ne?
Ohne Höhle
der Löwen. Da kannst du auch nochmal hin,
ne? Nee, die haben mich schon angefragt.
Und aber, ist dann wird dann too much oder ist das dir
zu
viel?
Nee, ich möchte das gerne in meinen Händen behalten. Klar wäre das sicherlich ein Katalysator, aber ich habe da nicht mehr die Hand drauf. Ich habe ein Unternehmen gegründet, ich bin jetzt Unternehmerin, also 4 Standbeine mittlerweile, ja. Unternehmerin mit Carlos zusammen. Toll. Machen wir beide das, wir machen das alles selbst. Also nicht das herstellen, aber Vermarktung, das ganze Buchhalterische mache ich.
Arbeit, Arbeit, Arbeit.
Arbeit, Arbeit, Arbeit. Und jetzt, wie gesagt, gibt's 3 Sorten. Marzipan gibt's noch und Santon. Und Santon ist letztes Jahr mit einer Goldmedaille prämiert worden beim Meininger Verlag, durch den Meininger Verlag. Wir haben jetzt einen International Spirits Award Goldmedaille.
Herzlichen Glückwunsch nachträglich. Also hört sich wirklich danach an, ja, da ist noch viel Musik drin. Du, ich bin ja, mein zweiter Name ist ja Schnapsdrossel, das darf ich gar nicht sagen. Eigentlich ja, wie gesagt, ich würde es uns annachschenken, aber während dem Job jetzt trinken,
nein.
Ich muss nämlich ein bisschen, wir haben nämlich schon fast 1,5 Stunden.
Aber
also
alle,
ich möchte
die mehr
gerne,
darüber erfahren wollen, können auf meiner Homepage gucken. Ja. Also michaela-schaffrath.shop und bei Bestellung könnt ihr auch gerne angeben, Autogrammkarte wird gemacht.
Super.
Ja.
Weil ich ich habe nämlich eigentlich noch viel zu viele Fragen, aber ich möchte auch nicht, dass es die Rekordlänge wird. Also,
oh Gott.
Doch, also ich meine 1,40 können wir gerne machen. Aber
bei mir
muss
man immer den Knopf finden.
Nee, ich finde es aber sehr, sehr spannend. Es sind auch super von den Fragen hier, aber so ein paar Sachen wollte ich dich noch unbedingt fragen. Das große Wort Erfolg, wie definierst du das nach der super spannenden Karriere, die du bis jetzt zurückgelegt hast, nachdem du, und Erfolg ist ja nicht nur logischerweise auf den Job gemünzt, das ist, finde ich, ein großes Wort, das man ja auch für sein Leben nehmen kann. Was bedeutet das für dich, ein erfolgreiches Leben zu führen?
Glück.
Also gehört einfach dazu, ne? Also das.
Ja, also Glück zu haben. Mit allem,
ach so, meinst du auch
dazu,
mit dem.
Aber für mich.
Fleiß, Happy,
Erfolg
und Glück. Also
Glück.
Dass man auch richtiger.
Für mich ist das Glücklichsein. Also für mich ist jetzt Erfolg ein Teil des Glücklichseins. Nicht der wichtigste, wie ich mittlerweile gelernt habe. Da gibt's wichtigere Dinge im Leben. Als Geld und Erfolg zu haben.
Ja.
Gesundheit steht ganz oben. Und wenn man dann noch einen Menschen hat, mit dem man das alles teilen kann, dann ist das das größte Geschenk auf Erden. Freundschaft, Liebe, Familie.
Die einfach die wichtigsten Dinge überhaupt, ne? Auf die sich das Leben ja auch reduziert.
Ja.
Wenn wir dann am Ende irgendwann stehen, wissen wir, was war eigentlich. Es hört sich jetzt auch natürlich so ein bisschen ausgelutscht an, aber es ist so trotzdem so wahr. Auf dem Sterbebett, da ist das Essentielle, die Liebe, das, was man im Leben an lieben Menschen gab, dann auch die Menschen, die vielleicht dann bei einem sind.
Oh ja.
Darauf reduziert sich das Ganze. Und nicht auf irgendwie 10 Rolex und irgendwie eine Villa sonst wo. Das ist alles schön, aber das ist nicht das Essentielle.
Ist es absolut nicht. Und das sagt man auch, glaube ich, also es gibt sicherlich Menschen, die das auch in jungen Jahren schon so sehen, aber das hat auch mit dem Älterwerden zu tun und auch mit der Demut und Dankbarkeit. Und wenn man sich da draußen diese Welt anschaut, die komplett aus den Fugen geraten ist, dann sind wir wirklich extremst privilegiert.
Aber Dankbarkeit ist ein schönes Wort. Für was bist du denn jetzt im Rückblick? Mich hört sich immer so an, als ob du jetzt schon 90 wärst. Du bist immer noch mitten im Leben, aber das Leben, was du bisher gelebt hast, wenn du da auf das zurückblickst, wofür bist du da ganz besonders dankbar? Weil es gibt ja auch Punkte, wo du nicht dankbar sein konntest. Ne? Es gab ja auch mal ganz schöne Nackenschläge vom Universum.
Aber. Ja, aber ich bin auch selbst für die Nackenschläge dankbar, weil die ja auch was mit einem machen. Und die machen einen auch wieder demütig und dankbar. Also das ist
so
immer wieder
der
so ein
Kreis. Ne?
Der Kreis schließt sich immer wieder, aber ich bin für so vieles dankbar. Ich bin so dankbar dafür, dass ich, wie gesagt, zu den privilegierten Menschen gehöre, die einen tollen Partner hat, eine tolle Familie, soziales Umfeld, Freunde, die das auch respektieren und akzeptieren, weil das ist auch nicht leicht, mit jemandem befreundet zu sein, der eigentlich gefühlt nur arbeitet. Das sagen die immer, hast du auch mal Pause oder so, ja? Also die müssen auch viel einstecken immer, dass man sich auch nicht, dass man nicht immer parat ist, dass man auch nicht immer da sein kann, dass man mich nicht immer erreicht. Und trotzdem pflege ich meine Freundschaften über viele, viele Jahre. Das wissen die auch. Ja,
du bist eine treue Seele, du bist eine Bewahrerin, aber man muss wissen, das kann auch mal sein, dass du mal ein halbes Jahr gar nichts von dir hören lässt.
Ja,
ne?
Oder ich schreibe dann halt mal, ne? Oder man telefoniert mal und da sage ich mal, dafür lobe ich dann auch wieder die sozialen Medien. Dann guckt man immer mal, ach, die ist gerade hier, die macht gerade da was und man hat auch wieder Leute wiedergefunden, die man aus den Augen verloren hat. Also es ist alles so Fluch und Segen zugleich, das Ganze, ne?
Ja.
Und dann halt, ja, ich bin für alles dankbar. Ich bin für so viele Menschen dankbar, denen ich begegnet bin im Leben, die mich auch wieder geprägt haben, die mir Wege geebnet haben, um dahin zu kommen, wo ich heute bin. Ich bin für meine Eltern besonders dankbar, für einen Beruf, den ich liebe, den ich machen darf. Für meine Gesundheit?
Also es gibt viele, viele,
ach, so viele
Säulen. Ja,
es gibt unendlich viele Säulen meines Glücks. Und dass ich halt mit dem, was ich machen kann, überleben kann. Ne?
Was auch ganz wichtig ist. Wobei auch da merke ich immer wieder, wenn ich mal so Aussteuergeschichten höre, die können auch ganz furchtbar an die Wand fahren. Aber wenn du dann mit wenig nach Thailand, das ist so ein Klischee, aber Thailand ist ein Land, wo du sehr wenig Lebenshaltungskosten hast, wie wenig Geld du auch dann klarkommen kannst. Und dass man eben manchmal auch vielleicht den Mut haben muss, auszubrechen aus unseren westlichen Strukturen. Mhm. Wobei Thailand ist auch westlich. Du weißt, was ich meine.
Ja, ich weiß, was du
dass
meinst.
Man einfach... Da sind wir so konditioniert, diesen Standards, dass man Angst hat, dass man dann sein Leben nicht mehr bestreiten kann. Aber man kann mit wenig glücklich sein. Ne? Man muss halt wissen, was man möchte im Leben.
Und so ein gewisses Backup halt haben. Ne? Und mein Backup war oder ist auch immer noch meine abgeschlossene Ausbildung zur Kinderkrankenschwester. Mein Pflegeherz, was immer noch in mir schlägt. Und ich habe immer gesagt, ich werde nie Dinge machen, mit denen ich am Ende des Tages nicht glücklich bin. Ich möchte abends in den Spiegel schauen und sagen können, es war ein guter Tag oder auch mal ein mittelguter oder es war auch mal ein Scheißtag, den gibt's auch. Aber am Ende des Tages, jetzt symbolisch gemeint, bin ich mit mir im Reinen und mit mir zufrieden. Und ich habe immer gesagt, es kann auch sein, dass der Job nicht funktioniert. Es kann auch sein, dass ich nicht auf die Beine komme. Es hätte auch so laufen können, dass ich auch nach 24 Jahren den Job nicht mehr machen kann. Warum auch immer, aus gesundheitlichen Gründen oder weil mich keiner sehen will oder so, aber es ist ja nicht so. Aber wenn es so gewesen wäre, habe ich immer noch das Backup zu sagen, ich kann auch in die Pflege zurück oder etwas machen, was damit inhaltlich irgendwie zu tun hat.
Das beruhigt natürlich auch einmal.
Klar,
ein bisschen,
ist das ein Backup, welches beruhigt. Deswegen kann ich auch jedem sagen, der in die Branche einsteigen will, Leute, lernt, also... nicht was Anständiges. Das ist ein anständiger, wundervoller, toller... Beruf, den ich über alles liebe und den ich gerne mache, aber sich irgendwo ein Backup, weil wie gesagt, es hat viel mit Glück, mit Talent, mit Disziplin zu tun.
Man muss auch dann dickes Fell sich aneignen und man ist Freiberufler und das ist hartes Business. Das denken ja immer viele, wenn man erstmal da sich etabliert hat, dann ist das ein Selbstgänger. Nein. Du musst immer wieder kämpfen für neue.
Immer. Und das soll ich ja immer wieder. Du darfst dich nie auf deinen Lorbeeren ausruhen. Ich werde mich nie auf meinen Lorbeeren ausruhen. Du musst immer Akquise betreiben, immer netzwerken. Immer an dir arbeiten und dich neu erfinden.
In welchen Momenten ist denn so eine Powerfrau wie du auch mal sehr melancholisch, mal in sich gekehrt? Gibt's das auch? Weil es gibt ja Menschen, die das zu viel haben, die dann auch sogar depressive Schübe annehmen können. Aber hast du mal so ganz auch so Momente, wo du auch mal das vielleicht sogar genießt, so ein bisschen dich dann traurigen, melancholischen Gefühlen hinzugeben?
Habe ich auch. Es gibt Tage, und die kommen leider Gottes wechseljahresbedingt.
Da hatten wir vom Vorgespräch schon mal anders. Also wir haben über die männlichen Wechseljahre, die weiblichen Wechseljahre gesprochen.
Ja, die Hormone spielen mir da ganz oft.
Da kannst du gar nichts gegen tun, ne? Dann hast du auf
einmal. Wirklich jemand, der so, so positiv gestimmt ist und wirklich das, ja, so lebensbejahend ist, auch den erreichen manchmal so melancholische Tiefpunkte, gegen die du dich nicht wehren kannst. Und ich war schon immer nah am Wasser gebaut.
Das finde ich ist schlimmer geworden bei mir im Alter. Ich heule bei,
wenn du einen Film guckst, dann sitzt da und es fließt. Aber wobei ich finde es auch auf der einen Seite schön, ja. Und ich kann das
schön.
Zu Hause, kann ich das jederzeit machen. Aber es ist doch auch menschlich. Wir sind alle Menschen. Wir haben alle Gefühle und es gibt nichts Schlimmeres als gefühlskalt zu sein.
Kannst du denn auch gut mal länger für dich sein, alleine sein? Könntest du dir vorstellen, auch mal 5 Tage in Urlaub allein zu fahren oder auch mal eine Woche ohne irgendwas? Ich glaube, das ist in deinem Leben eine Fantasie, weil du hast so viel um die Ohren, das ist gar nicht umsetzbar. Aber wäre das was für dich oder wäre dir das so nicht ganz geheuer?
Ehrlich gesagt, sehne ich mich eigentlich mal danach. Also allein, aber schon mit Carlos, ne?
Ja.
Also nicht ganz allein.
Nee, ich meine jetzt mal, dass du mal 5 Tage nur für dich bist, ohne deinen Liebsten.
Möchte ich eigentlich gar nicht.
Möchtest du gar nicht? Ne, guck mal, Aussage.
Nee, möchte ich nicht. Mhm. Also wir sind gerne zusammen und sehr viel und bestreiten das Leben gerne gemeinsam. Wir sind echt ein Top-Team.
Also wenn alleine, dann allein zu zweit. Also das findest du
allein
super, mal ein Retreat
so
irgendwo
ehrlich,
hin. Ne? Und ohne irgendwelche.
Habe ich auch gemacht letztes Jahr. Okay. Also jetzt im Moment sehne ich mich dann nicht mehr nach, wobei ich ja eben sagte, ich sehne mich danach. Ich habe das falsch formuliert. Ich hatte das Ende letzten Jahres. Da war es so, wirklich war ich so overkillt von allem irgendwie. Wobei ich möchte mich wirklich nicht beschweren, ne?
Nein,
das soll nicht heißen,
ist die da, ne?
Ja, jetzt Michaela, ist sie auch noch, jetzt beschwert sie sich auch noch, weil
also
sie so viel zu tun hat. Ich bin so dankbar dafür, aber es gibt halt, jeder braucht so seine Auszeiten. Und dann habe ich mir die wirklich auch mal genommen, dass ich mal mit Carlos zwei Wochen sogar mal weg nach Mallorca und habe auch das Handy. Ich habe mich dann ganz brav von Facebook und Instagram verabschiedet, habe gesagt, so Leute, ich klinge mich jetzt mal zwei Wochen aus, ich bin dann wieder da. Und das war total gut und das muss auch jeder machen. Das kann ich nur jedem empfehlen. Da sind wir wieder bei der Seelenpflege und bei der Selbstliebe. Denkt mehr an euch, Leute, weil nach zwei Wochen sind die Leute immer noch da und folgen euch.
Gibt es ein besonders schönes Lebensmotto, was du gerne mal zitierst oder was dir im Kopf rumschwebt? Oder hast du gleich 3, 4, die du raushauen kannst? Weil ich weiß, es gibt hunderte von klugen, schönen Sprüchen.
Naja, was ich schon gesagt habe, was andere Menschen über mich denken, muss deren Kopf aushalten. Welchen ich auch schon benutzt habe in unserem Talk, ist, nur sprechenden Menschen kann geholfen werden. Womit ich auch meine, Leute, ich meine nicht jetzt, schreib meine WhatsApp, sondern nimm mal das Telefon in die Hand und
oder
ruf
treffen.
Bitte. Geile Idee, oder?
Findest du nicht auch verrückt, mal Leute
verrückt,
persönlich
oder?
Treffen.
Leute persönlich treffen, sich verabreden und sagen, ey, lass uns mal auf einen Kaffee treffen oder auf einen Wein hin oder so, weißt du? Oder einfach auch mal anrufen. Ich meine, dafür ist ja das Telefon mal erfunden worden.
Sowieso. Na? Aber da haben ja einige schon Angst vor. Ich finde das immer so herrlich mit den WhatsApp-Voice-Messages. Wobei auch, ich bin da leider ein schlechtes Beispiel. Mhm. Ich lässt da jetzt drüber, bin aber selber ein großer WhatsApp-Voice-Message-Verschicker.
Ich habe gar kein WhatsApp.
Okay. Aber es gibt auch bei Telegram und all sich. Also
ja, nee,
egal,
ich habe gar nichts
gar
dieser, weil ich habe einfach da, das
aber du
ist
kannst
einfach
auch über die SMS schon.
Stalkern.
Du kannst auch schon bei der SMS mit Voice-Messages, weißt du, ne?
Ja, ja, das mache ich zum Beispiel auch. Also dann hört man aber die Stimme ja wenigstens mal, ne?
Ja, ja, klar. Aber das ist so absurd. Dann kann man sich doch auch dann treffen zum Telefonieren. Da muss man nicht. Dann spricht die eine, zwei.
Ja, furchtbar.
Aber, wird
aber
nicht
das mache ich nur, wenn es nicht geht. Weil wenn, also ich bin wirklich jemand, der es eigentlich immer erst versucht anzurufen.
Sehr
dann
gut.
Kann man ja
also
immer
reden.
Noch ich ja nicht, aber.
Aber eine Nachricht schicken, ne?
Nachricht schicken oder drauf sprechen.
Welchen guten Rat würdest du der 18-jährigen Michaela mit auf den Weg geben?
Eigentlich im Grunde genau das, was ich dann auch gemacht habe. Geh raus ins Leben, lebe das Leben, liebe das Leben, liebe die Menschen. Bleib neugierig, bleib wissbegierig, bisschen vorsichtiger vielleicht. Und vor allen Dingen, steh immer wieder auf und nimm die anderen nicht immer so ernst und vor allen Dingen, nimm dich nicht immer so ernst.
Michaela, ich wünsche dir viel Erfolg für deine beiden aktuellen Theaterstücke, Der Mönch mit der Klatsche und Das perfekte Geheimnis.
Es gibt eigentlich noch ein drittes.
Gibt's noch ein drittes?
Ja.
Bitte, dann sag den Namen auch nochmal von dem dritten Stück.
Ja, und zwar spiele ich ab Juli auch wieder im Jedermann.
Jedermann. Also drei Projekte, die dieses Jahr dich auch auf Trab halten werden. Das andere ist die Eierei, der Eierlikör. Langeweile gibt's jedenfalls nicht in deinem Leben. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg und vielen Dank, dass du heute hier warst.
Danke, Alex. Es war ganz toll bei dir.
Das war Road to Glory. Wir hoffen sehr, dass es dir gefallen hat. Wenn du auch zukünftig keine Folge verpassen möchtest, dann abonniere jetzt diesen Podcast. Wir freuen uns, wenn du ihn weiterempfiehlst und auf Apple Podcast bewertest. Du hast Anregungen oder Vorschläge für zukünftige Gäste? Dann schreibe bitte an mail@alexander-nebe.com. Bis nächste Woche.